hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Talkschnauzen. Es dürfte Montag sein, wenn ihr die Talkschnauzen-Folge immer sofort dann hört, wenn sie rausgekommen ist. Mein Name ist Melanie. Herzlich willkommen beim Camp Canis Podcast. Und in dieser Folge, ich habe mir extra einen heißen Kakao gemacht, cozy Socken an, komme vom Yoga, bin super entspannt und relaxed, denn in dieser Folge geht es um Stress. Allerdings nicht bei mir, sondern um Stress bei Hunden. Und dafür habe ich mir eine Podcast-Gästin, Podcast-Mitsprecherin, ein Podcast-Besuch eingeladen, den ihr alle kennt. Und zwar ist das die liebe Sandra, und woher kennt ihr sie? Vielleicht nicht vom Namen, aber vom Gesicht her auf jeden Fall, vom Check-in bei Camp Canis. Und wer sie von da nicht kennt, der kennt sie vielleicht als Host vom Podcast von Null auf Hund, da kommen wir aber später noch zu. Oder von Instagram, Post and Personality, oder von Swift, das ist ihr Hund, vielleicht folgt ihr ihrem Hund auf Instagram, der hat sein eigenes Profil dort, genau. Und für diejenigen, die sie noch nicht kennen, stellt sie sich gleich nochmal vor, aber jetzt zunächst erstmal ganz herzlich willkommen hier bei uns zum Thema Stress bei Hunden, Sandra.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass schön, dass du da sein kannst oder da bist. Das war ja ganz einfach. Ich hatte dich angefragt, dann haben wir innerhalb von, glaube ich, 2 Minuten einen Termin ausgemacht und bums, so ungefähr war
schon,
die Geschichte, oder?
So in etwa, genau. Ja, genau. Zack.
Genau. Für diejenigen, für die 2 Zuhörer, die gar keine Ahnung haben, wer du bist, magst du noch mal kurz was zu dir sagen? Also Camp Canis, da weiß man, da bist du beim Check-in dabei, aber wer bist du sonst, was machst du sonst? Und erzähl auch gerne was zu deinen Hunden.
Ja, mache ich gerne. Ich liebe ja so Vorstellungssachen, also
ja,
tatsächlich
weiß.
Nicht, ja, weil ich immer nicht so richtig weiß, oh Gott, was sage ich jetzt? Fange ich mit den trockenen Fakten meiner Geburt an oder ja, sage ich einfach nur meinen Namen, ne? So. Ich muss auch beim Alter immer drüber nachdenken. Ich habe heute euren Podcast gehört und dann wussten Maike und Michael sofort ihr Alter. Und ich so, okay, ich glaube, ich bin 41. So, also falls ich es nicht bin, sorry Leute, aber ich glaube, ich bin 41 Jahre alt. Bin Hundetrainerin und auch Dogwalkerin. Habe meine Hundetrainingsausbildung bei Canis Kühnhaus gemacht. Also so richtig fundiert und 3 Jahre lang und ganz viel rumfahren und lernen und büffeln und so weiter. Ja, und mache das jetzt schon eine ganze Weile. Also 2016 bin ich fertig gewesen mit der Ausbildung. Seitdem erst ein bisschen nebenberuflich, dann vollberuflich. Ja, habe auch vorher schon etwas damit gearbeitet, aber halt die Ausbildung erst 2016 abgeschlossen. So, jetzt haben wir zusammen 7 Hunde. Das heißt, auch da befinde ich mich in stetiger Weiterentwicklung meiner eigenen Expertise, denn mit der Mehrhundehaltung wird es nie langweilig und man kann auch immer noch ganz viel Hundeverhalten beobachten, schauen, welcher Charakter ist wie, auch rassetypische Eigenschaften nochmal so ein bisschen erforschen und ja, das ist immer ganz spannend. Wir haben Hounds, das sind so Zughunde. Wir haben einen Hollandse Herder, dann die Flabbis, die Boxer, Mischlingstussi und ich habe noch für mich, weil ich sehr gerne Agility mache und das geht sehr gut mit einem Border Collie, also habe ich auch noch einen Border Collie. Ja, fehlt noch irgendwas, wo du so sagst, Mensch, Sandra, das ist auch noch so ein,
nee, mir ich habe nur gedacht, sie muss Agility sagen, aber das hast du ja erwähnt. Also das
genau,
ist,
das habe ich gesagt. Ja, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Also ich mag auch Zughundesport, das ist also gerade Canicross oder Dogscooter, aber so richtig brennen tue ich für Agility und wünschte, ich hätte viel mehr Zeit dafür. Habe ich aber gerade nicht.
Ich gucke mir total gerne deine Videos an. Wir müssen aber mal über Videoführung reden, weil du die immer quer reinstellst. Also quasi so, also ich
ja,
habe das Handy hochkant und dein Video ist quer. Also entweder lege ich den Kopf schief, weil wenn ich das Handy drehe, dreht sich ja das Video mit, logischerweise, weil ich das ja bei mir eingestellt habe, Bildschirm drehen. Das heißt also,
aber bei Instagram,
ich renne
wenn du
quasi
Storys
immer diesen,
guckst.
Nee, ich gucke das in deinem Status immer.
Status,
ich bin jetzt
okay,
Status-Checker.
Da bleibt es nicht stabil. Ja, sorry. Das
genau.
Oder die Herausforderung ist, dass die Menschen, die mich filmen, das ist ganz oft spontan und die filmen ganz oft quer, weil die dadurch natürlich alles drauf haben. Und dann, wenn ich es aber quer in den Status packe, ist es so ganz klein.
Ich glaube aber, wenn du es
Deswegen.
quer in den Status packst und man das dann dreht, das ist quasi wie wenn du bei YouTube ein Video anguckst auf dem Handy, dann hast du es ja oben
Ah,
klein. Und wenn du es dann
okay.
groß machst, dann geht es ja automatisch auf den Querbildschirm in groß. Und ich meine, das müsste ja dann auch gehen, wenn ich es dann drehe, ist es ja quer und dann kann ich es doch, dann müsste es doch den ganzen,
Wir testen
es
das
käme
mal.
mal auf den
Das
Versuch
kann,
an.
genau, ja. Weil meistens packe ich die einfach nur aus Instagram, zack, 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 rüber in den Status und habe noch gar nicht, also dann müsste ich die Quervideos nochmal extra in den Status hochladen. Wäre jetzt nicht das Ding, wenn ich wüsste, dass es dafür so funktioniert, wie du sagst.
Wir müssen das probieren. Bevor die Saison
Ja,
wieder losgeht,
liebe
müssen wir das probieren.
Hörer, Social Media kann einfach ganz schöne Herausforderungen stellen. Wäre dann
Ja.
auch ein bisschen, ne? Kannst du zum Thema überleiten, wenn du magst?
Ach
Stress.
so, Stress, alles klar. Nee, ich wollte noch mal kurz, bevor wir es dann hinten raus vergessen, zum Thema Podcast noch mal überleiten, weil diese Folge kommt, so wie es geplant ist, irgendwie so Mitte April raus. Also der Frühling ist in vollem Gange, Leute. Ihr habt schon keine Socken mehr an. Die ersten Tage oder Wochen mit kurzärmeligen Shirts liegen hinter euch. Und vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Farbe an den bockigen Winterbeinen. Das könnte sein. Dann kommt diese Folge raus. Also könnte auch sein, dass ihr uns nach Feierabend bei dem ersten Eis des Jahres oder auf dem Weg mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause hört. Genau, und dann könnte es sein, dass Sandra ihren Podcast wieder am Start hat, weil sie ist ja, habe ich auch gesagt, Host von einem Podcast, der jetzt gerade eine Winterpause eingelegt hat. Aber das kann euch Sandra am besten selber erzählen, was sie plant damit zu machen, wo sie herkommt damit und wo sie hin will.
Ja, genau. Also wir hatten ja letztes Jahr im März, das ist tatsächlich jetzt ziemlich genau ein Jahr her, mit von Null auf Hund gestartet. Das lief auch super, hat auch Spaß gemacht. Nur hat dann mein Co-Host Mitch, also der ist tatsächlich von der Arbeit überrannt worden, hat nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und wir hatten dann entschieden, okay, dann mache ich das alleine weiter. Und ich habe aber auch in den letzten Wochen, Monaten, naja, du kennst mein Leben so ein bisschen, nicht so viel Zeit gehabt. Und habe dann für mein eigenes Seelenwohl und meine mentale Stabilität entschieden, Pause. In Ruhe Ideen sammeln, mit Gästen schreiben, mit potenziellen und das alles so ein bisschen wieder ans Laufen zu bekommen. Habe jetzt die ersten Folgen schon wieder aufgenommen und werde den sehr wahrscheinlich, ich hoffe, Ende März, Anfang April wieder aufleben lassen. Das wird dann eine zweite Staffel geben. Der Name wird sich auch ändern, weil das ist dann nicht mehr von Null auf Hund ohne Mitch. Passt das irgendwie nicht so richtig. Bleibt aber der gleiche Kanal. Also wer von Null auf Hund abonniert hat, wird einfach die nächsten Folgen darüber bekommen. Und der Name ist dann auch Paws and Personality, also mein eigener ja, Markenname. Ne?
Ja, cool, das macht ja dann auch Sinn, ne? Und dann wird es ja auch eine runde Sache. Genau,
Ja.
cool. Und wenn es klappt, dann haben wir dich ja auch als Live-Podcast bei den Bundeshundespielen dieses Jahr dabei, ne? Im Juni.
Genau.
Genau, da bist du
Wenn
ja
das
eh.
klappt.
Genau, da bist du ja eh mit Michael im Carnicross-Workshop vertreten, den ihr da
Ja.
anbietet. Und genau, wenn es klappt, dann auch mit einer Live-Podcast. Ansonsten schmeißen wir uns beide zusammen. So, partnerlos, du mit einem Podcast, wo du immer Partner brauchst, ich mit einem Podcast, wo ich Partner brauche, dann setzen wir uns einfach zusammen auf die Bühne.
Das könnten wir auch noch überlegen,
Ja.
tatsächlich.
Es
Ja.
gibt Aperol Spritz, das weiß ich aus eigener Erfahrung aus dem letzten Jahr. Da hatte ich ja noch den Podcast live mit der Caro gemacht. Und da wurden wir dann mit Aperol Spritz versorgt und dann, das war eine sehr fluffige Folge hinten raus.
Okay, wer hat euch versorgt? Ich hätte gerne
Das ist die.
lieber so ein Virgin Pina Colada oder sowas.
Das war die liebe Claudia. Ganz, ganz liebe Grüße an den Bernsteinsee. Eine
Ja.
hervorragende Mitarbeiterin dort. Und ich gehe
Ah,
mal davon
okay.
aus, dass sie dieses Jahr auch Hundehalterin. Genau.
Ah, cool. Ja.
Gut, dann machen wir jetzt eine kalte Überleitung auf das Thema. Ja, wir waren ja schon bei Social Media und ich habe irgendwann mal vor ein paar Wochen bei Social Media einen Kommentar unter einem unserer Posts gesehen, wo wir nochmal kurz irgendwie ein Bild hatten, was wir so machen und Kim Carnes und so weiter. Und da hieß es, boah, das ist ja purer Stress für die Hunde. Wie kann man denn sowas machen? Und das nehme ich mir ja, früher habe ich mir das so 2 Wochen zu Herzen genommen. Inzwischen komme ich da mit 2 Stunden ganz gut aus und habe aber gedacht, okay, ich nehme das mal auf, weil das natürlich vielleicht nicht nur diesen Menschen, der da kommentiert hat, bewegt, sondern auch viele andere, die bei uns gucken und denken so auf gar keinen Fall. Oder was ist das denn? Habe gedacht, okay, das könnte ja eine Frage von einigen sein und die beantworten wir mal. Also Thema Stress beim Hund, bei natürlich speziell bei Kim Carnes bei den Events, aber auch so im Allgemeinen. Was ist denn so Stress beim Hund und gibt es überhaupt die Möglichkeit, ein stressfreies Leben einem Hund zu geben? Wie empfinden die Stress? Ist das immer irgendwas, also wie wenn wir sagen, boah, Stress, dann ist das halt das ja immer so eine negative Konnotierung, was ja Quatsch ist. Es gibt ja auch super positiven Stress. Das kenne ich auch gut, wenn man sagt, boah, ich habe hier 5 Bälle in der Luft und das macht alles einen Riesenspaß. Ich weiß noch nicht, wann ich wie was schaffe. Und es könnte sein, dass auch einer mal so kurz auf dem Boden auf aber mir geht es richtig gut dabei. Also, das muss ja alles nicht nur negativ sein. Ist die Frage, ob Hunde auch positiven Stress empfinden können, ob man das irgendwann mal testen konnte, ob wir das wissen, keine Ahnung. Ja, genau, und dann irgendwie mal darüber so einfach so in den Raum schmeißen oder in den Topf packen, was dazu zu sagen ist. Und die Frage, also wenn mich jemand fragen würde, die Kim Carnes Events sind die Stress für den Hund, würde ich sagen, ja, klar. Also sie sind natürlich, da ist richtig was los. Das ist nicht das, also selten, dass Hunde so gechillt sind und sagen, hallo, ich bin der Oskar und ist ja ganz nett hier bei euch, sondern in irgendeiner Art und Weise davon natürlich bewegt werden. Und das vielleicht, weiß ich nicht, gibt es eine Definition von Stress, wo man dann schon sagen könnte, das könnte schon stressig für den sein, geht natürlich jeder anders mit um. Also ich würde behaupten, ich hatte ja jahrelang den Magnus, das war ja mein Hund, der war immer dabei und da hätte ich gesagt,
Ja, an den habe ich auch gerade gedacht.
genau, da würde ich sagen, weiß nicht, ob man das wirklich als Stress bezeichnen kann. Also vielleicht bei den ersten Events, wo es noch neu war, aber bei den folgenden dann auf jeden Fall, dass er super gechillt war und sich dann irgendwo in die Ecke gepackt hat und gedacht, alles klar, kenne ich hier, ich muss jetzt nicht überall hinterherrennen. Ich weiß, die kommt gleich wieder oder die ist nicht ewig weg und so. Und wenn die Knabberkiste kommt, dann habe ich eh zu tun. So, das war dann immer so Magnus-Ding. Und ich würde ja
Genau.
tatsächlich so, wenn ich das jetzt so runterquatsche, würde ich sagen, der hatte einfach gelernt, damit umzugehen mit den ganzen Event-Gedöns. Ja,
Ja,
also, was
also
ist
der war
Stress
ja
beim
eh
Hund?
schon genau ein entspannter Charakter, ne? Und dann noch die Erfahrung, dass es ja Stress ist, der zu bewältigen ist. Und für Magnus, also ich glaube, er war ja eh nicht jetzt so der gestresste Typ. Na, also ist ja auch ein bisschen Charaktersache, aber da können wir ja gleich mal versuchen, irgendwie einen roten Faden reinzubringen.
Ja, ich möchte aber, dass du
Ja.
bei Magnus auch erwähnst, dass es nicht nur Charaktersache sind, sondern auch Erziehung. Das wäre mir jetzt an dieser Stelle
Ja,
sehr
natürlich.
wichtig.
Die Erziehung und auch die Arbeit, die du da hineingesteckt hast, diesen Hund, ne, Berlin, Großstadt, er hat viel
Ja,
gelernt, also
ja.
auch da konnte er schon lernen, mit
Komm, gib mir
Stressoren
mehr, gib mir mehr.
umzugehen. Er hatte dabei einen verlässlichen und zuverlässigen Sozialpartner, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, warum das wichtig ist. Und ja, natürlich, es ist nicht nur Charakter. Das war ja das gleiche bei Colin, als der noch mit war, der, ich glaube, den hat da auch gar nichts gestresst. Also so wie der da rumgelaufen ist, kann ich mir das nicht vorstellen, ne? So.
Ja, genau.
Gechillt.
Also roter Faden, das ist deine Aufgabe. Ich bin dazu nicht in der Lage. Hau raus. Womit fangen wir an?
Also ich habe mal gehört,
Aber
dass
warte
der
mal,
Podcast-Host
ganz
den,
kurz mal.
ja.
Es gibt ich höre ganz viel, weil mich Politik gerade noch mehr interessiert als sowieso schon. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht gut, aber ich höre unheimlich viele Politik-Podcasts. Und da gibt es einen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, die machen immer so eine kurze Zusammenfassung, über was sie reden wollen. Und dann sagt der eine Host immer, wir gehen rein. Und ich gesagt, geil, das will ich auch mal sagen. Also
Okay,
Sandra,
dann.
wir gehen rein.
Wir gehen rein. Okay. Du hast also jetzt die Gesprächsführung abgegeben, einfach so.
Ja, ich
Und
gehe auch
ich darf
gleich.
jetzt für Ordnung sorgen. Na, danke.
Ich habe so ein paar
Ui,
Ms
ja.
und Aha und Ja aufgenommen. Die schneide ich nachher einfach hier rein. Tschüssi.
Warum?
Ich habe
Ich
zu
bemühe
tun.
mich, die extra rauszulassen. Ganz schön gemein. So, ja, Stress beim Hund. Was du gesagt hast, natürlich positiver Stress und negativer Stress, das gibt es sowohl bei uns Menschen als auch beim Hund. Und das definiert sich so ein bisschen darüber, wie zum einen wie der Organismus den Stress empfindet. Das ist dann auch mit eine Charaktersache und eine mentale Sache. Und wie der Organismus mit dem Stress umgehen kann. Also hat er Strategien, bewältigt er das positiv, kann er eine Herausforderung meistern, dann ist es positiver Stress. Das sind so Beispiele wie, wenn wir Sport machen, Wettkämpfe, wo wir uns sicher sind, dass das auch gut läuft, also nicht jetzt gezwungenermaßen irgendwo mitmachen müssen und dann gar nicht so richtig darauf vorbereitet sein. Also es geht schon darum, sind es Herausforderungen, wo wir uns vorher schon vorstellen können, dass wir das auch schaffen. Dann stellen wir uns denen und dann schaffen wir sie auch. Dann werden danach immer körpereigene Glückshormone ausgeschüttet, also das körpereigene Belohnungssystem springt an, der Körper hat wieder eine Erfahrung mehr gemacht, hat wieder einmal mehr gelernt, okay, ich schaffe Dinge, ich kann Sachen bewältigen. Und das ist natürlich sowohl physiologisch, also für die körpereigenen Abläufe gut, als auch psychisch für die, ja, für das Mentale, für das Mindset. Das nennt man auch Eustress, diese Form von
Wie
Stress.
nennt man das?
Eustress, EU.
Ah, okay.
Das kommt aus dem Griechischen für positiv, schön, freudig, wie auch immer. Euphorie hat ja auch das Eu da drin,
Ja,
ne?
okay.
Ja, genau. Also Eustress. Und dann gibt es noch den De-Stress, der sich dadurch so ein bisschen auszeichnet, dass der Organismus halt nicht so richtig oder das Individuum nicht so richtig weiß, kann ich das bewältigen? Es findet das eher unangenehm. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt ein Stress ist, den wir zu 100% vermeiden sollten oder auch können, ne? Aber einfach nur erstmal von den Grundlagen her. Wenn der jetzt nicht so oft auftritt, ist das halt auch etwas, womit im Endeffekt wir lernen können, umzugehen und auch die Hunde. Tritt dieser De-Stress, der also als furchteinflößend oder unangenehm, das ist nicht immer das Gleiche, ne, empfunden wird, tritt der langanhaltend auf, ne? Also über Wochen, Monate. Gerade wenn wir jetzt an Leute denken, die vielleicht über Monate eine 60-Stunden-Woche haben. Dann vielleicht noch einen Chef, der die ganze Zeit nur rummeckert. Dann zu Hause vielleicht noch zusätzlich ganz viel, ne? Also so ein richtiger Dauerstress. Dann ist das natürlich für den Organismus schädlich, ne? Also der Körper kann dann nicht mehr für Ausgleich sorgen. Er kann dann nicht mehr dafür sorgen, dass die Hormone, die beim negativen Stress ausgeschüttet werden, was zum Beispiel Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin und so weiter sind, die können dann halt nicht mehr gut genug abgebaut werden und dann wird es schädlich. So. Was aber halt schon ist, du kannst einen sehr hohen Cortisolausstoß, zum Beispiel beim Fallschirmspringen, hat man das mal gemessen, haben. Der Körper lernt aber, okay, ich überlebe diese Situation
In
und
welchem Falle?
man hat diese Tests halt mit dem Cortisolspiegel bei den Fallschirmspringern zum Beispiel gemacht. Beim zweiten und dritten Sprung ging der schon nicht mehr über das ganz normale Erregungslevel hinaus. Also, wenn ich mich einem Stress mal aussetze, kann mein Körper lernen, damit umzugehen, solange das halt keine Dauerbelastung ist. So, und da ist es auch natürlich ein bisschen vom Individuum abhängig, was empfinde ich als Dauerbelastung, wie lange kann das dauern? Bei dem einen sind vielleicht schon 3 Monate zu viel, ein anderer kann sich 3, 4, 5 Jahre durch irgendwas durchbeißen und dann ist irgendwann Schluss. Das ist halt individuell. Da, wenn es um unsere Hunde geht, dürfen wir dann halt ein bisschen auf unsere Hunde auch schauen. Wenn wir das jetzt auf Camp Canis beziehen und sagen, okay, das ist doch Stress, dann ist es da natürlich auch, wie viele Starter haben wir teilweise? 600, 700 Hunde, die
Ja.
da rumlaufen, ne? Okay, wobei die Trailpartner haben nicht immer welche. Ja, lass es 600 Hunde sein, die an so einem Wochenende dieses Gelände frequentieren. Dann wird ein großer Teil davon Eustress haben. Ein kleiner Teil davon hat in bestimmten Situationen sicherlich auch De-Stress, also ist zu viel, punktuell zu viel, nicht das ganze Wochenende und meistens auf der Strecke tatsächlich dann auch gar nicht mehr. Das ist zumindest auch das, was ganz oft rückgemeldet wird, wenn ich mit den Leuten am Check-in rede, ne? Dass wenn die dann zurückkommen und wiederkommen oder dass sie, bevor sie starten, sagen, ja, aber dann, sobald wir auf der Strecke sind, ist gut. So, das ist halt am Start-Ziel-Bereich, ist es mal ein bisschen stressig und dann ist gut. Und das ist halt auch etwas, was den Hunden unfassbar hilft, zu lernen, damit umzugehen. Und in Folge, jedes Event, was sie wiederkommen, wird leichter und einfacher. Und bei denen, die Eustress haben, die also schon total verrückt drauf sind, endlich auf den Trail zu kommen, also auch die gibt es ja, da sehe ich einfach nicht, was schlimm daran ist. Also wenn dann so oft gesagt wird, ah ja, aber die Hunde haben ja auch Stress, also auch vor Wettkämpfen, Agility, was auch immer, ne? Also dann kommt oft von Menschen, die sehr besorgt um das Wohl der Tiere sind, so dieses, ja, aber das ist doch Stress. Ja, wenn ich auf ein Konzert gehe, habe ich auch Stress. Wenn ich selber entscheide, für mich einen Wettkampf irgendwie zu machen, habe ich Stress. Also ich gehe vor so einem Lauf, vor einem Wettkampflauf, keine Ahnung, gefühlt 5-mal auf Toilette pinkeln, weil meine Blase sagt, oh mein Gott, Stress, ne? Mir ist flau im Magen, ich fühle mich so trockener Mund, also das ist ein Stress. Und trotzdem, wenn ich es geschafft habe danach und wenn das ein guter Lauf war, das ist ein geiles Gefühl. Und ich würde einen Teufel tun und mich um dieses geile Gefühl bringen, nur weil ich vorher dieses bisschen Stress vermeiden möchte. So, das ist so. Und ich würde es auch meinem Hund nicht verwehren wollen. Also, wenn wir jetzt von vielleicht einer Stunde im Start-Ziel-Bereich reden, Und du hast 15 Kilometer auf dieser Strecke, die du, wenn du gemütlich unterwegs bist, auch in 3 Stunden machen kannst. Und der Hund sagt, boah, wie geil, und wir meistern hier gemeinsam Abenteuer. Ich, ja, würde nicht drauf verzichten wollen, nur weil davor mal ein bisschen Stress ist. Noch dazu welcher, wo der Hund sich drauf freut.
Ja, also ich habe ja früher immer mal so kritisiert bei den Agility-Turnieren, dass die Hunde so hochfahren. Und das sehe ich bei Kemkanis auch. Und da bin ich auch kein Fan von, ohne jetzt sagen zu können, warum genau. Also ich kann nicht wissenschaftlich belegen, dass das schädlich für die Hunde ist. Ich kann nicht irgendwie aus der kynologischen Ecke sagen, das sollen die nicht, weil bla, so oder hormonell, bluh, keine Ahnung. Aber ich denke mal so, oh, mach mal ein bisschen ruhiger oder fahr die mal so ein bisschen runter. Vielleicht das Einzige, was ich jetzt so anführen könnte, wäre, dass man den Hund gefühlt dann gar nicht mehr unter Kontrolle hat, was man bei uns im Bällebad ganz gerne sieht. Dann so, wenn das immer so, wenn man da immer besser durchgucken kann, weil sich ein Ball nach dem anderen verabschiedet, weil die Hunde halt hochtriebig da reingeführt werden, weil man die einfach nicht mehr handeln kann. Dann ich glaube, ja, das würde, oder das ist das, wo ich denke, das stört mich an diesen, die so richtig doll hochfahren, wo ich dann denke, ich habe die Kontrolle über den Hund verloren. Da ist der, das ist genauso wie beim Gefühl, also weiß nicht, korrigiere mich, das weiß ich tatsächlich nicht, wie beim Angsthund, dass du denkst, du kommst da nicht mehr durch. Also manchmal hast du ja auch ein Problem, durch die Angst durchzukommen, um den Hund irgendwie zu erreichen, zu sagen, hey, komm, lass mal hier was lernen. So. Ist das so tatsächlich, wenn die so wirklich so drüber sind? Ich meine, beim Agility ist es immer relativ laut, weil die, ne, das kaum aushalten, bis es da losgeht. Manche sind ja auch auf der Strecke. Also wir haben ja diese süßen Dackel mit den, ist es despektierlich, wenn ich sage, mit den älteren Herrschaften, wobei wir wahrscheinlich inzwischen 10 Jahre auseinander liegen, die und ich so. Aber die sind ja, die knallen ja den ganzen Trail mit. Also die starten so und die kommen so wieder ins Ziel. Und das sind halt, das sind die Dackel. So, die kennt jeder und die sind witzig. Und die sind aber irgendwie kompakt in dem Ganzen. Also die sind dann, die gehen nur nach vorne, hängen alleine und warten, dass es losgeht, aber die springen nicht wie Flummis hoch und runter, drehen sich im Kreis, rennen vor und zurück, sondern die sind halt sehr, komm, lass uns loslaufen und dabei bellen sie. So, das ist etwas anderes, als wenn du so einen Flummi hast, wo du gar nicht mehr weißt, wie du den handeln sollst.
Also das ist halt, ein Teil ist natürlich Genetik. Gerade auch die Dackel sind halt dazu gemacht, bei Aufregung, ne, wenn die in den Bau gehen, die sollen ja bellen. Sonst kannst du die nicht wieder ausgraben, wenn die da nicht wieder rauskommen. Du musst die hören. Also, ne, oder auch Collies, also Lanka-Collies, Shelties, Border-Collies eigentlich nicht ganz so. Also ich habe ab und an mal welche am Check-in, die behaupten, ihre Border-Collies würden so viel bellen, weil es Border-Collies wären, wo ich so denke, habt ihr die mal bei der Arbeit gesehen? Zip. Die halten die Klappe ohne Ende, ne? Also kläffende Border
Ja,
Collies an den
stimmt.
Schafen. Das, ich glaube, der Schäfer wäre very unbegeistert, aber ist okay. Also ja, aber es gibt halt Rassen, die haben die Veranlagung zu bellen aus Gründen, die halt in der Vergangenheit der Rasse liegen. Dann ist es natürlich schon echt schwer, denen zu vermitteln, in sehr hohen Erregungslagen die Klappe zu halten. Das ist halt was, ja, kannst du versuchen, dann ist aber die Frage, willst du dann wirklich gegen die Genetik so arbeiten?
Ich
Das
würde
ist
das
aber
gar
ja
nicht
noch lange
so,
nicht dieses Rumspringen.
ja,
So.
genau. Also ich
Na,
würde es
also
gar nicht nur
diese,
beschränken auf Klappe halten, so,
genau,
sondern.
na, also dieses Rumspringen und so komplett, was du als out of control empfindest, das ist natürlich dann auch mit Training. Und da ist so ein bisschen die Frage, also im Agility haben wir das ja auch. Es gibt Trainer und auch Trainierende, die legen Wert darauf, dass ihre Hunde am Rand ruhig warten können, dass sie abschalten können oder zumindest nicht komplett ausrasten. Auch das ist wieder so ein bisschen individuell abhängig, ne? Kann der Hund wirklich abschalten oder kann er zumindest sich beherrschen und da liegen bleiben und ruhig sein, ne? Und es gibt halt Leute, die legen da keinen Wert drauf. So, also die trainieren es halt nicht. Die hätten die Möglichkeit, es jede Woche beim Training zu trainieren, legen aber keinen Wert drauf. Denen ist einfach wichtig, dass der Hund Vollgas gibt und gut ist. Who am I to judge? Sollen sie machen, ne? Wenn sie damit glücklich und zufrieden sind und der Hund macht halt den Sport, was auch immer gut ist. Es ist für den Hund nicht schädlich, solange er im Alltag, abgesehen vom Sport, wieder einen Ausgleich bekommt. Bei Camp Kahn ist, wenn die Leute 2, 3, 4 Mal im Jahr zu so einem Event kommen und sonst eventuell gar keine anderen aufregenden, krassen Sachen haben, dann ist es auch schwierig, das zu trainieren. Weil die Stimmung ist ja nun mal eine andere. Durch die vielen Hunde, durch die vielen Menschen da, die Moderatoren geben sich alle Mühe, es wird Musik gespielt, das Adrenalin liegt ja förmlich in der Luft. Also die Hunde können das ja wahrnehmen, riechen. Das ist halt eine ganz, ganz andere Stimmungslage. Und wie willst du einen Hund darauf wirklich adäquat vorbereiten, wenn du das nicht so machst. Er aber die Genetik mitbringt, so krass hochzufahren. So, und dann ist die Frage, also wir hatten ja auch zum Beispiel diese Bollerköpfe, Pittis, Amstaffs, was auch immer, oben im Norden, an die du dich sicherlich auch sehr erinnern kannst, die sehr, sehr hochfahren. Es ist halt immer so eine Frage, wie toll finden die Menschen das, wenn der Hund auch im Alltag bei bestimmten Sachen so hochfährt? Wie doll pushen die das? Wie doll fördern die das? Dann kriegen die das dort natürlich nicht runtergefahren. Und das ist so, da wir ja kein Erziehungscamp Canis sind, müssen die Leute damit klarkommen und wir halt auch. Und solange es quasi nicht gegen die Hunde oder gegen unsere Bälle im Bällebad geht, und da hilft ja nun wirklich ein Maulkorb gegebenenfalls oder halt das
Die linke
Safety-Bällebad
Seite,
nehmen
genau.
mit den Bowlingkugeln. Nein.
Entschuldigung, das sind sehr, sehr teure Schweinebälle. So, also die sind unkaputtbar, damit spielen Schweine oder sind für Schweinespiele tatsächlich erfunden worden. Und wir würden das Bällebad, weil manche sagen, oh, da sind ja nur so wenig drin. Ja, das Problem ist, dass man da halt die Luft nicht rauslassen kann. Und wenn wir so viele Bälle davon mitnehmen würden wie im anderen Bällebad, dann hätten wir einen Transporter nur mit diesen Bällen
Nur mit
voll. Und
Bällen.
das geht leider nicht. Also das ist finanziell wäre das für ein Hindernis nicht zu leisten. Deswegen sind da nur alibimäßig manche Bälle drin. Aber dem einen oder anderen Hund hat das schon geholfen, weil der ist in das große Bällebad oder sollte rein und hat dann gesagt, ich habe Angst vor diesen Bällen. Das hat man ja auch nicht so auf dem Schirm. Und der war dann ganz glücklich, also es war nicht die Gefahr, dass er in einen Ball beißt, aber der hatte richtig Angst vor den Dingern. Und dann ist die andere Seite natürlich, da kommt man gut durch und hat dann immer noch einen Abstand zu den Bällen. Deswegen, genau.
Aber dieses Zerstörerische in Anführungsstrichen würde ich halt gar nicht mal so sehr auf den Stress packen, so, sondern
Das
das ist
wäre
dann
jetzt.
eher eine mangelnde Impulskontrolle. Also, ja.
Also das wäre jetzt meine Frage, weil manche Leute sind ja ganz überrascht, wo ihre Hunde alles reinbeißen auf einmal. Und dann stelle ich mir die Frage, ob das für den Hund, dass er sagt, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Stress, ich bin hier an der Leine, ich kann nicht schneller laufen, weil hinten was dranhängt, was mich nicht, also ich kann das über Bewegung nicht abbauen, dann beiße ich jetzt mal rein, so als Übersprungshandlung. Kann das nicht auch sein? Weil, also wir haben ja Fotos, das haben wir nie gepostet. Das ist ein sehr schönes Foto weil wir hatten ja. Es war, glaube ich, letztes Jahr Summer Special, wo wir gedacht haben, ey, so viel ist ja noch nie kaputt gegangen wie bei diesem Event. Und der Kai hat ein Foto, wo ich meine, es ist ein Border Collie gerade so ganz genüsslich in unser Subboard beißt. So. Und wir sind jetzt nicht diejenigen, die hier Fingerpointing machen, sagen, wem gehört dieser Hund? Wir wollen das Geld wieder. Wir haben Aufruf gemacht und sagt hier, wenn eure Hunde dabei waren, meldet euch mal. Das war dezent wenig, die sich da gemeldet haben. Aber das war schon sehr witzig, weil das ist ja auch ein Hund, wo du denkst, hä, warum? Also warum der? Das würde ich immer von anderen Hunden irgendwie erwarten.
Ja,
Also
bei
kann das
Border
nicht auch so ein
Collies halt
Stressabbau sein?
tatsächlich auch gerne in einer hohen Erregungslage oder beim Arbeiten, je nachdem, schnappen. Also auch da es sind auch ganz viele Mallis, ne? Also es sind ganz viele Rassen, die
Und
zum
Hugo.
Arbeiten und was?
Und Hugo.
Hugo, ja, okay,
Genau.
der, ja, so ein Frops, da weiß ich nicht
Genau.
warum, aber es könnte vom Frenchie kommen. Nein. Ja, und das sind ganz oft Hunde, die tatsächlich irgendwie mal zum Arbeiten mit den Zähnen auch gemacht wurden. Natürlich nicht ausschließlich und nur, ne? Und im Endeffekt haben ja alle Hunde ihre Zähne, um sie zu benutzen. Aber nehmen wir alleine eine Aufbruchssituation hier bei uns in unserer Hundegruppe, wenn irgendwie das so langsam hochfährt, weil die merken, okay, hier passiert was, was weiß ich, das Auto wird gepackt, es geht bald los. Pet, der Border Collie, läuft dann manchmal rum und du siehst so, okay, der denkt so nach. Und dann geht der ganz langsam zu einem Hinterbein von einem Hound und beißt so ganz langsam mal rein. Da ist die Erregungslage aber ja noch nicht allzu hoch. Ne? Also das kommt bei ihm halt aus dem Hüteverhalten. So. Ist die Erregungslage sehr, sehr hoch, würde der da sicherlich auch schneller reinhacken. Und dann ist so die Frage, was haben die Hunde gelernt in ihrem Leben? Wo kann man überall reinhacken? Wo kann man überall reinbeißen? Was nimmt man? Was sind adäquate Gegenstände dafür? Ich würde zum Beispiel bei Pet die Hand ins Feuer legen, dass er nicht in Bälle oder Subs beißt, sondern sich dann eher die Jöringleine schnappt oder so, weil er gelernt hat, okay, man kann mit irgendwas zergeln. Ja, andere Hunde beißen halt in was anderes. Du kannst, wenn du jetzt eine hohe Erregungslage mit Stress gleichsetzt, sei es jetzt positiver Stress oder negativer Stress, ja, dann ist es natürlich etwas, wo der Hund mit dem Stress nicht mehr gut klarkommt. Aber auch das sind ja Dinge, die man trainieren könnte, wenn man denn möchte. Na, also das ist ein Impulskontrolltraining auch mit. Also quasi den Impulsen, die gerade im Hund vorgehen, von ich möchte jetzt in irgendwas reinschnappen, ich weiß gerade nicht so genau, was ich tun kann, könnte man ja üben.
Bevor ich dir die Frage stelle, wie man das üben könnte, also falls du da Ideen hast oder sagst, okay, das kann man auch mal über einen Podcast sagen, ansonsten ist ja Online-Training oder über Ferndiagnose, was weiß ich, immer keine gute Idee, aber vielleicht gibt es ja so ein paar
Genau.
Übungen, die nichts kaputt machen können. Nochmal die Anmerkung, das fand ich ganz wichtig und auch gut, wie du es gesagt hast, dass du gesagt hast, wir sind bei Camp Canis kein Erziehungscamp, das sind wir nicht. Und das war jetzt auch keine Kritik, dass ich sage, oh, Hunde, die so hochfahren, die sollen nicht kommen. Also wenn jemand sagt, ah, mein Hund ist irgendwie verhaltensoriginell oder braucht einen Maulkorb, und so, ja, willkommen. Na, aber ich fände es tatsächlich schön, auch für den Hund, wenn man das als Anlass nimmt, zu sagen, ah ja, okay, jetzt habe ich hier so ein paar Sachen gesehen, da könnte man noch mal ran. Also das muss nicht so bleiben. Und da könnte man tatsächlich noch mal so ein paar Übungen mit einbauen und das dann so nimmt. Also ich liebe es, wenn wir von Teilnehmern, die seit Jahren starten, wenn die dann sagen, oh, jetzt hat er das erste Mal diese Stegleiter, ist er das erste Mal drüber oder er ist das erste Mal mit mir die Rutsche runter oder er ist das erste Mal mit mir auf den Sub gegangen und so. Also wenn sich da wirklich im Laufe der Zeit was entwickelt und man diese Events nicht nur dazu nimmt, dass man sagt, wir hatten da einmal Spaß und der Hund war völlig drüber oder was weiß ich, irgendwie alle waren danach müde und juhu, sondern wenn man auch sagt, das kann auch als Hundetraining genutzt werden. Klar, es ist jetzt, kann nicht jeder bei jedem Event dabei sein, das kostet auch alles Geld und so, das ist mir schon klar. Aber wenn man das, finde ich, aus Fairness dem Hund gegenüber dann auch aus dieser Sicht mal sieht und nicht nur, es geht um Fun, wo dann manchmal vielleicht der Hund auch so aus dem Blickfeld gerät, was auch gut sein kann, wenn er merkt, oh, diesmal ist der Fokus nicht nur auf mich, ich kann jetzt hier einfach nur mal laufen oder sein und muss nicht permanent mich rückversichern, ob ich jetzt hier alles richtig mache und alles hängt an diesem Hund. Das ist ja auch oftmals eine ganz neue Leichtigkeit, die so ein Team dann erfährt, wenn man merkt, man hat in dem Team, mit dem man läuft, noch ganz andere Themen oder überlegt sich gerade, wie sehe ich jetzt hier an dieser Hängebrücke aus oder an diesem Hängenetz und der Hund kann einfach mal Hund sein und ist nicht permanent mit dem Fokus bedacht. Das kann ja auch schön sein, aber eben auch auf der anderen Seite dann nicht zu sagen, boah, war ein geiler Trail, das Hindernis hat mir toll gefallen und das hat mir gar nicht gefallen, sondern wie war ich denn im Team mit meinem Hund? Ich glaube, das machen ganz, ganz viele, aber zwei, drei vielleicht noch nicht.
Ich würde einfach ganz fix zur Impulskontrolle, weil dann haben wir die abgehakt und weg. Da das tatsächlich auch wieder total auf den Hund drauf ankommt, welche Übung man dann wie, wann, wo macht, würde ich sagen, wer sagt, ah ja, okay, stimmt, vielleicht könnte ich da wirklich nochmal so ein bisschen was nacharbeiten, sprecht mit dem Trainer vor Ort, macht das da, weil das ist so verschieden und auch so abhängig vom Level, was der Hund braucht, fände ich jetzt besser. Und dann können wir nämlich dahin gehen, was ich mir auch notiert, also das ist so etwas, was du jetzt ansprichst, wo ich so gedacht habe, ja, ne, Start-Ziel-Bereich ist halt der größte, in Anführungsstrichen, Stressfaktor. Und da gibt es tatsächlich einige Sachen, die man üben kann. Was ich halt auch gerade am Check-in viel mitbekomme. Die Hunde müssen ja in einer Schlange warten mit anderen Hunden, mit anderen Menschen. Und die Hunde, die dann so ein bisschen hochdrehen und sich freuen, ja, mein Gott. Aber wir haben halt auch einige Teilnehmer, die sehr, sehr gerne dahin kommen sollen. Und wir arbeiten ja auch gerne mit denen. Aber wo die Hunde Angst haben, das gruselig finden, nicht sicher sind, wo ich denke, ei, ne, also hier hätte zum Beispiel, je nachdem wie der Hund reagiert, schon mal im Vorfeld ein Maulkorbtraining gut getan. Ne, gerade Hunde, die sich nicht so gerne anfassen lassen, die dann schnappen, die knurren, dann ist doch die Frage, wenn wir uns als Teilnehmer vorher überlegen, was soll mein Hund da lernen können, was tut mir vielleicht auch gut, was hilft mir auch in meinem Alltag dann wiederum. Und ich habe so Situationen, wo ich weiß, ah, es kommt ein Check-in, es kommt ein Wet-Check, das heißt, Menschen werden sich mit meinem Hund befassen, aber mein Hund findet das gruselig, der findet das doof. Wie kann ich es gut vorbereiten? Wie kann ich es für den Hund stressfreier machen und wie kann ich es so gestalten, dass der Hund auch wirklich eine gute Lernerfahrung machen kann? Kommt so ein Hund nämlich zu uns und er hat kein Maulkorbtraining gehabt, kennt einen Maulkorb nicht, hat keinen auf, kann ich zum Beispiel keinen Geschirrcheck machen. Was lernt der Hund also? Ich kann knurren und schnappen und dann komme ich wieder raus. Was wäre cool gewesen? Er hätte den Maulkorb auf, die Besitzer würden ihn nett festhalten, Leckerlis vorne reinschieben durch den Maulkorb. Ich könnte hinten mal ganz kurz anfassen. Ich muss den ja nicht übermäßig stressen, indem ich da den super kompletten Duper-Check mache, ne? Aber so,
Mit
und dann
hochheben
zu
und
sagen,
so.
ja, okay, du knurrst gerade nicht. Hast du fein gemacht, hast überlebt und beim nächsten Mal geht es vielleicht schon viel besser. Also man kann quasi im Vorfeld echt viel trainieren oder Hunde, die das Chipgerät, dieses Chiplesegerät gruselig finden. Nehmt zu Hause eine Fernbedienung, bittet euren Besuch vielleicht auch mal mit der Fernbedienung den Hund abzutasten. Also alles, was der schon aus Situationen kennt, die er nicht so stressig wahrnimmt, wie jetzt den Check-in beim Camp Canis, was er da schon geübt hat, fällt ihm doch viel, viel leichter dann zu machen. Ich weiß noch, wir hatten das damals für unsere Begleithundeprüfung. Da wussten wir, die Hunde kriegen eine Chipkontrolle, also haben wir das vorher geübt, so mit unseren Hunden, weil wir Angst hatten, dass wir durchfallen. Bei Camp Canis kann keiner durchfallen, aber es hilft natürlich dem Hund, weniger gestresst zu sein, weil er sagt, ah ja, okay, kenne ich schon. Die mähen jetzt hier an meinem Hals rum. Ich weiß, da passiert nichts. Ich kriege danach auf jeden Fall einen Keks oder währenddessen die Leberwursttube hingehalten. Ist gar nicht so schlimm und gruselig. Ja.
Aber
Oder auch, ja.
das nehme ich aber auch mal mit. Das können wir natürlich auch in der Redaktion mal verarbeiten, weil diese Themen haben wir gar nicht, weil für uns ist das natürlich total klar, dass da ein Check-in ist und dass es auch mal eine Schlange gibt und dass man warten muss. Und ich hatte, das erinnere ich mich jetzt gerade vor Jahren, eine Teilnehmerin, die gefragt hat, ob die Hunde beim Check-in angefasst werden und so. Und da hatte ich noch Magnus und Joya und habe gedacht, hey, ja und? Also mit denen war ja alles gar kein Problem. Jetzt habe ich Matteo und wird da wahrscheinlich auch solche Fragen stellen, bevor ich mit dem irgendwo hingehe, weil man da einfach ganz anders drauf gucken muss, wenn man dann auf einmal einen Angsthund hat und vorher Hunde hatte, immer Hunde hatte, wo alles okay war. Also wo man nie also man hätte niemals Maulkorb gebraucht. Die hätten immer ganz entspannt in der Runde gewartet. Die wären auch nicht auf den Tisch gesprungen oder sowas, ne, was ja ständig passiert, was ja auch ganz gut ist, weil uns das den Kuchen liefert.
Ja.
Also so doll erzogen wollen wir die alle gar nicht haben. Also es gibt von Anfang an die Camp Canis-Regel, Hunde, die beim Check-in auf den Tisch springen, da muss der Halter beim nächsten Mal, wenn er kommt, eine Kuchenrunde fürs ganze Team zahlen. Wir nehmen super gerne Kuchen, den man so aus der Packung essen kann, also nicht zum Schneiden oder keine Torten und sowas, sondern so, ne?
Oder
Nur so
schon
als Tipp.
geschnitten.
Oder
Ja.
schon geschnitten, auch
Ja,
schön.
ja.
Oder sowas Kleines wie Muffins oder solche, ne? Solche Sachen sind natürlich auch immer ganz nett. Ja, genau, das nur dazu. Aber ja, tatsächlich könnte man das redaktionell mal nutzen und darüber mal ein bisschen informieren, weil
Auf jeden
das
Fall.
ja immer so drumrum ist und wir gehen immer ganz viel auf Trail und Streckenlänge und Hindernisse und so weiter, aber das gehört natürlich auch dazu. Und das haben vielleicht manche gar nicht so auf dem Schirm, die das erste Mal kommen, weil sie nicht wissen, Check-in, ja okay, aber sich da vielleicht auch gar nicht so was drunter vorstellen. Und ich hatte mit der Jessica von der Knabberkiste gesprochen, ob die nicht mal Maulkörbe, weil die haben ja keine Maulkörbe im Programm, und da hat sie gesagt, es gibt so unfassbar viele in unterschiedlichsten Größen und da wüsste sie gar nicht, wo sie anfangen sollte und deswegen macht sie das nicht. Ich habe
Ja,
aber
nee, das
die
ist.
Verena Helfrich von Schick und Scharf demnächst hier im Podcast zu Gast und bin da sehr
Ah, cool.
gespannt, ob wir da nicht vielleicht irgendwie irgendwas finden, weil wir finden es, also ich liebe jeden Hund, der mit Maulkorb bei uns startet. Also das finde ich super. Also Materialschutz und also das sind einfach für mich Leute verantwortungsbevor. Ich mag die Bilder, so dass es immer mehr zum It-Piece und nicht mehr zum Stigma wird, wie es ja eine ganze Zeit lang ist oder war oder teilweise noch ist, sondern dass ein Maulkorb einfach totale Normalität ist.
Ja,
Ja.
ist ja auch echt hilfreich. Also es ist ja auch für die Menschen, ne? Also wenn ihr so einen Hund habt, der eventuell vielleicht schnappen könnte, es ist doch so viel entspannender zu wissen, ja mein Gott, der hat da halt seine kleine Zahnspange drauf und es passiert nichts und ich kann entspannt sein, dann kann der Hund wiederum entspannter
Ja.
sein, weil er merkt, der Mensch ist entspannt. Ist ja auch so ein bisschen Kreislauf. Und da im Vorhinein ein bisschen mehr zu üben, zu trainieren, das wäre halt mega hilfreich, um viel an Stress zu nehmen. Auch, also Maulkorb hatten wir ja gesagt, Chipkontrolle. Wir hatten ja oder wir haben eine Teilnehmerin, die regelmäßig kommt, die hat die Chipkontrolle unter Kommando gelegt. Das heißt, man braucht sich nur hinstellen, das Chip-Lesegerät in der Hand nach unten halten und die Hündin kommt von selbst so ran,
Ach, cool.
dass der Chip ausgelesen wird. Also, ne, muss man natürlich jetzt nicht machen, aber
Ja.
ist halt eine Möglichkeit, dem Hund Selbstwirksamkeit auch zu geben, ne? Also er kann zeigen, was er kann, er kriegt dafür eine Belohnung, er wird gefeiert, alle finden das super, ist ein niedlicher Trick. Aber auch Geschirrkontrolle kann man ja üben. Also ihr könnt zu Hause, natürlich ist es was anderes, wenn ein fremder Mensch die Geschirrkontrolle macht, aber wenn ein Hund das gar nicht kennt, also nur vom Kaufen des Geschirrs irgendwann mal und ansonsten wird
Und das
nie
war schon
kontrolliert, wie
blöd.
sitzt denn das Ding, dann ist es natürlich eine blöde Situation. Das heißt, wenn ihr wisst, es steht so ein Event an und ihr wollt das machen und der Hund wird da kontrolliert, fangt doch 3, 4 Wochen vorher an und fummelt da alle 2 Tage das Geschirr drauf, guckt einmal, wie das sitzt, gebt dem Kommando dazu, dann weiß der schon, ah, okay, wenn ich dieses Kommando höre, ne, dann passiert wieder das und das und das. Und er ist besser darauf vorbereitet, was passiert. Und kann damit natürlich auch besser mit der Situation umgehen.
Ja.
Ja.
Und wir werden nicht müde, ich nutze auch diese Gelegenheit, wir werden nicht müde zu betonen, weil wir die Frage immer wieder gestellt bekommen, warum denn unbedingt ein Zuggeschirr? Mein Hund zieht doch gar nicht und wir machen wirklich Carnicross gar nicht und der läuft nur neben mir her und so weiter und so fort. Es gibt, wir sind ein Hindernislauf und es gibt zig Situationen auf dem Trail, wo der Hund einfach vor euch irgendwo runterspringt, raufspringt, drüber springt und ihr gar nicht so schnell hinterherkommt, vom Sub runterspringt, springt oder rauf oder sonst irgendwie was, wo immer ein Zug und ein Druck auf den Hundekörper ausgeübt wird. Und wir sind der Meinung und wir wissen es, also es gibt nichts Besseres aktuell als ein Zuggeschirr für genau solche Geschichten, weil die sind schräg nach hinten geschnitten. Also Führgeschirre sind gerade hochgeschnitten und Zuggeschirre sind schräg nach hinten geschnitten. Das kann man im Netz überall nachgucken und dadurch wird der Druck, wenn der hinten zieht, dann wird er nicht, ja, also das geht ja gar nicht, ne? Wenn ich nach hinten ziehe und das Ganze gerade geschnitten habe, das ist ja schon blöd. Also da merkt man schon am Erzählen, ohne dass man es überhaupt vor Augen hat, dass das nicht funktionieren kann, sondern der wird natürlich super nach hinten abgeleitet, wenn das Ganze eh schon nach hinten angeschnitten ist. Also das ist deutlich besser und deswegen trägt jeder Hund ein Zuggeschirr bei uns, egal in welche Größe, welche Länge oder was auch immer das ist. Wir werden, dann habe ich dir das auch schon mal gesagt, ein Event haben, da wird ein Hund unter dem Zuggeschirr noch ein anderes Geschirr haben, weil das ist ein Ausbrecherkönig und die haben gefragt, ob das erlaubt ist. Die hat das andere Geschirr nur mit einer ganz lockeren Leine, wo gar kein Zug drauf ist, befestigt. Aber sie meinte, der ist bisher aus allem rausgekommen und das möchte sie auf dem Trail auf gar keinen Fall haben. Und da habe ich gesagt, ja klar, kannst du das drunter packen, wenn ein Zuggeschirr drauf ist und du damit verbunden bist und die Hauptlast dann eben auf diesem Zuggeschirr und der Leine ist, dann ist das gar kein Problem. Aber das ist also die Fragen und die Ideen, was man mit den Hunden so alles machen kann zum Thema Zuggeschirr, um das auch zu umgehen und was wir da für Bilder gibt, das hört nicht auf tatsächlich. Und NEX ist kein Zuggeschirr, das sieht aus wie ein Safety von Radant, aber es ist einfach eine ganz andere Geschichte, auch wenn es beide Kurzgeschirre sind.
Ja, und es gibt auch von den Zughundesport-Ausrüstungsherstellern, also Sledwork, Nonstop und so weiter, es gibt auch Führgeschirre von denen. Das sind keine Zuggeschirre. Also nur weil Sledwork draufsteht, ist es nicht zwingend ein Zuggeschirr. Es gibt Trekkinggeschirre von denen und so weiter. Das sind alles nicht zwingend Zuggeschirre. So, und da habe ich es halt auch am Check-in öfters mal die Diskussion, ja, aber wir haben das doch in einem Zughundesportladen geholt. Ja, aber es ist kein Zuggeschirr. So, dann wurdet ihr leider schlecht beraten. Das tut mir leid, aber es ist halt so. Ja, genau. Also es sollte wirklich ein richtiges Zuggeschirr sein. Und wenn es so ein Kurzgeschirr ist, also das Safety ist das kürzeste, Zero DC Safety, also Zero ZERO geschrieben. Wer das googeln möchte, das ist ist am nächsten dran am Führgeschirr. Das heißt, wenn jemand sagt, ah, ich möchte aber nicht im Alltag und so weiter wechseln müssen, ich brauche nur ein Geschirr. Verdammte Axt, dann nimm dieses. So, ja. Aber zum Stress, sollen wir den Bogen wieder zurück zum Stress machen?
Ja, ich würde einmal über dieses Üben, also weil eine Frage haben wir dann auch oft, habt ihr Leihgeschirr vor Ort? Ich will mir das jetzt nicht kaufen, haben wir, aber wir können nicht versprechen, dass deine Größe, was du für deinen Hund brauchst, dass wir das zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, da haben. Und dann sind wir ja wieder bei dem Thema Stress. Wie
Genau.
blöd ist es denn, wenn es dem Hund das erste Mal unter, weiß ich nicht, richtig Radau, hinter ihm stehen 20.000 andere Hunde, es ist eine fremde Person da und dann probiert man fünf Geschirre durch, bis man dann das richtige, passende für diesen Hund hat. Und da auch nochmal großes Lob an dich, wie gut du mit dem Auge inzwischen, also du kennst ja unseren Fundus inzwischen ganz gut und sagst, den Hund anguckst und denkst, okay, du probierst ja nicht fünf, wie ich das machen würde, sondern du probierst zwei, vielleicht drei und dann passt das auch, ne? Oder musst dann sagen, wir haben leider nichts Passendes. Und das ist dann natürlich auch ziemlich stressig, wenn man dann sagt, okay, wir machen das vor Ort mit dem Leihgeschirr, weil wir haben jetzt, möchten uns keins kaufen oder von Freunden oder sowas nichts leihen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen stressiger für den Hund, je nachdem, wie er so drauf ist. Und damit sind wir dann wieder zurück beim
Total.
Thema Stress.
Ja, genau. Also das wäre auch der Punkt gewesen, wo ich jetzt quasi hingegangen wäre, ne? Die Leihgeschirre, weil das auch wirklich ein Punkt ist, wo Hunde, die das halt sowieso schon als nicht so angenehm empfinden, gestresst sind. Also das kannst du halt nicht anders sagen, ne? Die sind dann halt, die 10 Minuten, die wir damit beschäftigt sind, sind sie gestresst. Das ist immer noch nichts, wo ich sage, deswegen sollte man nicht zu Kemkanis kommen. Also das kann ich nur immer wieder betonen, egal worüber wir jetzt sprechen und egal wie negativ dieser Stress für die paar Minuten für den Hund ist, trotzdem lohnt sich das Event insgesamt. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt Werbung machen möchte, sondern weil wirklich das Individuum lernt, okay, ich habe zwar Stressfaktoren, die auf mich einwirken, aber es gibt ganz, ganz viele geile Sachen, die das wieder ausgleichen. Und vor allen Dingen das Laufen auf der Strecke baut ja auch wieder Stress ab. Also das ist ja auch nachgewiesen. sportliche Betätigung. Auch wenn ich jetzt Stress habe oder sonst irgendwas, ne, wird es abgebaut. Genau, und die Leihgeschirre, diese Situation ist halt wirklich so ein bisschen stressig für Hunde, die damit eh schon ein Thema haben. Und dann gibt es manchmal, also ja, ich habe ein ganz gutes Auge entwickelt und es gibt tatsächlich Hunde, wo ich ein Geschirr nehme und es passt oder zwei. Aber es gibt manchmal Hunde, die haben so eine merkwürdige Halskörper, was auch immer Proportion, dass es auch teilweise 5, 6, 7 Geschirre sind. So, und das dauert natürlich, ne? Ich laufe dann von meinem Tisch, wo ich die Leute noch was unterschreiben lasse oder was auch immer, oder schon mal zum nächsten Hund, wo ich das Geschirr nur checken muss. Ich laufe dann immer hin und her, lasse die Menschen das Geschirr anziehen selber, weil wenn ich da noch drin rumfummle, ist es für den Hund dann doppelter und dreifacher Stress. Aber das heißt, sie warten dann teilweise auch kurz, bis ich das nächste Geschirr holen kann, wenn das eine nicht passt. Das dauert halt alles. Also wenn ihr einen Hund habt, der nicht ganz sicher ist, dann schaut lieber, ob ihr nicht ja, auf eBay günstigen Geschirr schießen könnt, was ihr danach, wenn ihr sagt, wir wissen doch noch gar nicht, ob es was für uns ist, ja, dann verkauft es danach doch wieder. Also alles ist doch besser, dann lieber 10 € vielleicht verloren, in Anführungsstrichen, als dem Hund da ja zusätzlich unnötigen Stress gemacht zu haben.
Ja,
Ja,
und ich
das
glaube, dass
wäre halt schon
tatsächlich
sowas.
ganz viele Leute, die ein Leihgeschirr von uns bekommen haben, sich dann danach ein eigenes kaufen, weil es dann doch cool
Ja.
ist. Also, wenn ich so sehe, was bei der Knabberkiste an Geschirren so über den Tisch wandert, dann liegt das sicherlich nicht nur daran, dass sie sagen, oh, es gibt jetzt eine neue Farbe von dem, dann nehme ich das auch noch in Grün und in Smaragd und in weiß der Geier was, sondern Leute, die dann sagen, ey, jetzt will ich es aber richtig wissen, jetzt habe ich
Ja.
Bock, und jetzt will ich da richtig einsteigen. Ne? Also,
Ja, es sind echt ganz viele.
genau.
So. Was natürlich auch hilft, um Stress zu vermeiden, ist den Vorabend-Check-in zu nutzen. Da kann es natürlich auch mal voll sein. Also wenn den alle nutzen, natürlich dauert es ein bisschen. Das heißt, um da auch
Aber
wieder
das
Stress
Event
zu
ist noch nicht
vermeiden.
im Laufen. Also es ist nicht diese Moderation und dieses
Genau,
Ganze drumherum.
ne,
Das
ist
ist
der
natürlich
Trubel
dann,
nicht
ist es
drumrum.
ruhiger, genau.
Was halt enorm hilft, ist, wenn die Menschen dann keinen Stress haben. Also komme ich zum Vorabend-Check-in und erwarte, dass ich innerhalb von 15 Minuten wieder weg bin und stehe dann in der Schlange und mir schwillt der Kamm, weil es doch länger dauert und es kann halt mal wirklich, ihr könnt da auch mal 1,5 Stunden stehen. So. Wenn euch das stresst, stresst es natürlich auch den Hund. Na, das ist so. Es kann sehr schnell gehen. Es kommt auf die Zeit drauf an, ne? Wann komme ich an? Wie, das können wir auch nie vorhersagen. Also ich weiß nie, wenn ich am Vorabend-Check-in da stehe, wird das jetzt eine entspannte Nummer oder sind plötzlich irgendwie gefühlt Millionen Menschen da? So. Und was auch immer sehr stressfrei ist, ist morgens zwischen 7 und 8:30, 9 Uhr. Sorry, falls ihr gerne lange schlaft, aber da ist es ruhig. Und ich bin da. So.
Genau. Was super stressig ist, ist, wenn ihr Startzeit habt um 10:30 Uhr und um 10 Uhr zum Check-in kommt. Das, da können wir davon ausgehen, das wird nichts.
Das wird mega stressig für alle Beteiligten. Für Hund, Mensch, alle. Also plant da genügend Zeit ein. Das ist das A und O, um Stress zu vermeiden. Dann für die Hunde, wenn ihr wisst, eure Hunde haben da so ein, also die sind nicht einfach nur freudig erregt und sind nach dem Lauf dann im friedvollen Schlummerland, weil sie sagen, boah, das war geil und gut ist, ne? Sondern ihr habt halt Hunde, die Camkanis auch mitnutzen dürfen, um daran zu wachsen, um neue Erfahrungen zu machen, um ja auch mal durch Unangenehmes durchzugehen, um zu merken, okay, ich schaffe das, wir schaffen das als Team. Sorgt dafür, dass das drumherum stressfrei ist. Fahrt vielleicht schon einen Tag vorher in eine Ferienwohnung. Der Hund kann da schon in Ruhe ankommen. Wie gesagt, dann nutzt den Vorabend-Check-in, dann sieht er das Gelände schon mal. Ihr habt das schon mal erledigt, braucht quasi am Starttag nicht noch den Check-in zusätzlich machen, sondern kommt wieder auf das Gelände, das der Hund dann schon kennt. Ne, dann hat er schon da seine Gerüche aufgenommen und weiß schon so ein bisschen mehr, wo er ist. Und ihr habt danach im Idealfall auch noch Ferienwohnung, könnt da direkt hingehen, schlummern oder ihr fahrt einfach nach Hause. Im Auto sind die meisten Hunde ja dann auch so, dass sie sagen, okay, hier bin ich zu Hause, hier falle ich um und schlafe und kann das in Ruhe verarbeiten. Plant am Folgetag vielleicht bei solchen Hunden nicht noch einen Megamarsch oder sowas, sondern macht auch da einen entspannten, dann kann er das verarbeiten und dann kann er maximal viel da mitnehmen. Und ja, bei jeder Wiederholung, also wenn ihr Wiederholungstäter seid, wird es auch besser werden. Also die Hunde gewöhnen sich da dran, die kommen da so gut an. Und ich habe auch Hunde am Check-in, wo die Leute dann immer schon Leckerlis dabei hatten. Und am Anfang ließen sie sich gar nicht anfassen. Und bei Event Nummer 8 kann ich einen Geschirrcheck machen, ohne dass da irgendwas ist. Das ist eine Entwicklung. Und wir nehmen uns auch immer Zeit. Wir machen das in Ruhe. Wir zwingen auch keinen dazu. Also wenn ich auch merke, bei einem Hund, es geht gar nicht, dann geht es halt nicht. Aber dann kann man vielleicht bis zum nächsten Event schon mal ein bisschen vorüben. Dann kommen wir einen kleinen Schritt weiter. Ja, wir schauen da schon, dass es das so geht.
Cool. Ich lerne mein Event gerade noch mal ganz neu kennen, beziehungsweise was es für Hunde und Menschen bedeuten kann. Tatsächlich, also das ist immer spannend, das auch immer noch mal aus der Sicht zu sehen. Wie erkenne ich denn Stress beim Hund? Also wenn der wie ein Flummi hoch und runter hüpft, okay, dann könnte ich davon ausgehen, der hat vielleicht gerade ein bisschen Stress. Aber es gibt sicherlich auch ganz feine Anzeichen, wo jetzt das nicht so ein eskalierender De-Stress ist oder auch ein Eustress, der da irgendwie völlig durch die Decke geht, sondern wo man denkt, ah, ich glaube, da bahnt sich was an. Also woran kann ich das beim Hund erkennen?
Also so ein ganz milder Stress quasi, also ne, dieser so der Einstieg, den erkennst du, auch das kommt halt auf den Hund drauf an. Also beobachtet eure Hunde in verschiedenen Situationen, dann könnt ihr das auch besser einschätzen. Es gibt Hunde, die laufen einfach nur so ein bisschen unruhig hin und her, die können nicht gut still sitzen, ne? Also die kompensieren das so ein bisschen über einen erhöhten Bewegungsdrang. Gar nicht mal im Sinne von, sie zerren wild durch die Gegend, sondern einfach nur so dieses, ah, hier ein bisschen hin, da ein bisschen hin, schnüffeln, dass sie sehr, sehr viel die Nase plötzlich am Boden haben, obwohl sie das eigentlich in ungestressten Situationen nicht hätten, ne? Also auch da ist ja immer die Frage, wie ist mein Hund im Normalverhalten? Bei einem Beagle würde ich jetzt nicht sagen, dass Schnüffeln auf Stress hindeutet, weil ein Beagle schnüffelt doch eh die ganze Zeit, ne? So, also wie ist er im Alltag, wie ist er im Normalverhalten, wie ist er dann in Situationen, wo ihr glaubt, es könnte vielleicht stressig sein? Was zeigt er dann abweichend vom Normalverhalten? Hecheln, und auch da kommt es wieder auf das Maß des Stresses an, wie die hecheln. Ist es nur so ein ganz leichtes Hecheln oder ist es ein sehr starkes Hecheln? Haben sie die berühmte Stressfalte am Maul? Das heißt, wenn die beim Hecheln die Lefzen nach hinten ziehen und sie hecheln jetzt normal wegen Wärme, dann haben sie diese Stressfalte ganz oft nicht, außer es ist so heiß, dass es auch wirklich wieder Stress für den Körper ist, ne? Ist es Stress, dann gibt es. Wie beschreibe ich das am besten? Dann gibt es hinter den Mundwinkeln, also da, wo die Lefze Richtung Ohr zieht, gibt es halt nochmal so eine Zusatzfalte, die normalerweise nicht da ist. Das ist die sogenannte Stressfalte. Ihr könnt die googeln, wenn ihr jetzt kein Bild im Kopf habt, weil ich das nicht so plastisch beschreiben kann.
Das ist
Googelt
wie so
mal
ein
Stressfalte
Rümpfchen
Hund.
quasi.
Ja, aber so länger. Also es ist wirklich so eine lange Falte. So, ja. Und die ist auch nicht wie ein Grübchen eingestülpt, sondern die ist eher wie ein Grat, wie ein Hügel oder Berg. Also ein Grat ist, glaube ich, ein langer,
Wie
ne?
eine Narbe, so nach
Ja, wie
außen
eine
drauf.
erhobene Narbe so, ne?
Okay.
Ja, genau. Das ist die
Dann haben wir ja jetzt
Stressfalte.
eine fachmännische Beschreibung für die Stressfalte.
Also die deutet oft auf eine Form von Stress hin, ne? Und da ist es tatsächlich eher in Richtung De-Stress. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem eine Form von Stress, die nicht grundsätzlich vermieden werden sollte. Na, also jedes Mal, wenn ich es schaffen kann, den so zu gestalten, dass der nicht so lang ist, dass der Organismus nicht damit klarkommt und dass der Organismus, das Tier, der Mensch, was auch immer, ne, lernt, okay, ich komme auch aus solchen Situationen raus. Ich finde auch in solchen Situationen irgendwie Handlungsoptionen und schaffe das. Lernt der Körper damit umzugehen. Und das wäre auch so deine Anfangs. Du hattest es, glaube ich, ganz am Beginn des Gesprächs auch gemeint, ist es denn überhaupt gut, Stress komplett zu vermeiden im Leben? Ne, da, wenn du jetzt nicht sagst, ah, Moment, dann würde ich in diese Richtung jetzt mal gehen.
Genau, da wäre ich tatsächlich auch hingegangen, weil bei den Menschen ist es ja so, es gibt ja die Komfortzone, dann gibt es die Lernzone, dann gibt es die Stresszone oder dieses. Und ich muss aus der Komfortzone raus, das heißt in irgendeiner Art und Weise in den Stress hinein, um irgendetwas zu lernen, weil in der Komfortzone lerne ich nichts Neues mehr. Da habe ich nur das, was ich schon kenne und das, was gut funktioniert und das, wo ich mich wohlfühle. Aber da lerne ich nichts. Und wäre jetzt die Frage, also es würde ja dann genau in die Richtung gehen, ist das bei Hunden auch so? Also vermutlich wird es jetzt mal ohne. Ich bin in meiner Hundetrainerausbildung immer noch bei Lektion 1, aber ich würde das mit meinem geballten Fachwissen, würde ich das sofort bestätigen, dass ich sage, Hunde können auch in der Komfortzone immer die gleiche Straße, immer das gleiche Revier, immer die gleichen Hundekontakte, immer die gleiche Wohnung, immer das gleiche Kissen, immer das gleiche Essen, werden die vermutlich auch nicht so wahnsinnig viel lernen und auch nicht
Na, sie werden sich
stressresistent sein.
zumindest nicht weiterentwickeln, großartig, ne? Also sie
So, klar können
lernen in
sie Tricks
Anführungsstrichen
lernen,
halt, dass
ja.
das Leben so ist, wie es ist.
Ja. Und natürlich
So
können sie auch
und
in der Komfortzone neue Tricks lernen, so, das ist klar, das
ja,
geht.
genau.
Aber
Aber
Weiterentwicklung wäre das richtige
sie
Wort.
können halt ziemlich schnell dann auch, je nachdem, wie diese Komfortzone gestaltet ist und wie viel sie lernen durften in ihrer Entwicklung, also in ihrem Aufwachsen, können sie natürlich auch ziemlich schnell aus der Bahn geworfen werden, wenn etwas in diese Komfortzone einbricht, was sie nicht unter Kontrolle haben. Ne, und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, könnte es natürlich versuchen. Also das ist so der Ansatz mancher Ideologien und Strömungen zu sagen, oh mein Gott, Stress muss komplett vermieden werden und wir dürfen unsere Tiere nicht Stress aussetzen und so weiter. Ja, viel Spaß, versucht das. Aber ein 15-jähriges Hundeleben wird nie komplett ohne Stress ablaufen und ihr könnt nicht 15 Jahre lang, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und so weiter dafür sorgen, dass niemals Stress auftritt. Wie fair ist es also, ein junges Lebewesen nicht darauf vorzubereiten, dass es im Leben irgendwann mal Stress geben wird? Sei es durch Tierarztbesuche, sei es durch euch passiert etwas und ihr könnt euch nicht mehr kümmern und der Hund muss irgendwo hin. Was auch immer, ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, was sein kann, wie Stress kommt und
Und
wenn
schon
das
allein
Tier
durch
dann
die
nicht darauf
eigene,
vorbereitet ist, ist es fies.
schon durch die
Durch das
eigene
was?
Stimmung. Also ich
Ja,
habe ja auch
das
eine
auch.
eigene Stimmung, ne? Und das ist
Ja,
ja,
aber es
das
gibt
kann ja
Menschen,
die
die
beste
schaffen es
Komfortzone sein.
unfassbar, ja, es gibt Menschen, die schaffen das unfassbar, das vom Hund wegzuhalten und nur positiv und nett und Party und gehen dann zum Schreien in den Keller oder so. Aber es ist mega
Ohne dass der
schwer.
Hund das merkt?
Ja, wir zwei können uns das jetzt nicht so gut vorstellen.
Das sind keine Menschen, Sandra. Das sind
Ja, das
keine
kann
Menschen.
sein. Okay, aber es ist zumindest ein sehr, 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 sehr geringes Stresslevel dann, ne? Und wenn dann so alles andere davon ferngehalten wird, kann der Hund sich nicht damit auseinandersetzen und nicht lernen. Und ja, es gibt halt eine Form von Stress, die brauchst du tatsächlich für eine Weiterentwicklung und zum Lernen. Und dann hast du ja auch Menschen, ich zähle dazu zum Beispiel, die bewusst den Stress suchen, weil sie wissen, dann geht es besser. Also ich habe für Klausuren, Abi und so weiter, morgens um 5 gelernt, am Tag der Klausur. Dann war das im Kopf. Ich hätte im Leben nicht 3 Wochen vorher lernen können, wollen, was auch immer. So.
Hattest du da, weil das kenne ich auch von mir,
Ja.
hattest du da die Kaffeekanne? Also ich hatte immer Kaffee und ich habe dann am Ende direkt wirklich aus der Kanne getrunken und gar nicht mehr aus
Nein.
dem Becher. Das war so, wirklich so,
Nein.
erinnere ich mich gerade so die Kanne und dann direkt aus der Kanne
Nein,
getrunken.
ich saß ganz oft bei Kerzenschein da, weil ich morgens kein helles Licht mag. Also ich hasse das. Ich hasse Menschen, die morgens aufstehen oder noch vorm Aufstehen das große Licht anmachen. Also morgens um 5 Kerze an, eine Kanne Schwarztee und
Okay.
dann vor mich hingeschrieben und gelernt und so. Dieser Stress ist halt, und das ist auch nachgewiesen, da gibt es Studien zu, das ist förderlich, weil das Adrenalin dafür sorgt, dass das Gehirn die Sachen besser behalten kann. Es hat natürlich dann auch evolutionsbiologische Hintergründe, dass wir als Menschen natürlich auch Sachen oder auch Tiere, Lebewesen sollten Sachen ja gut abspeichern können, die wichtig fürs Überleben sind. Eine Klausur ist da, zählt da natürlich nicht so zu. Jetzt, heutzutage, andersrum damals wäre es nicht gewesen, heutzutage ist es halt etwas, was wir tun müssen. Und dann hilft Stress beim Lernen. Klar, kannst du auch anders lernen? Wie effizient und effektiv das ist, ist so die Frage. Ich hätte natürlich auch Monate vorher anfangen können, wäre aber nicht mein Ding gewesen. Und jeder, der das gerne macht, soll das ja auch tun. Also, aber Stress hilft halt. Das ist eigentlich die Grundaussage. Und dieses etwas bewältigen und mit Stress umgehen zu lernen, hilft halt insgesamt, um im Leben klarzukommen. Wir haben das jetzt auch, du kennst ja unsere Sonntagsgeschichte, Stress pur für uns und unsere Hunde, Auto liegen geblieben auf der Autobahn, 500 Kilometer von zu Hause entfernt, 7 Hunde, 2 Menschen müssen irgendwie nach Hause kommen, dieses Auto abgeschleppt werden und so weiter. Ganz kurz nur, wir wurden abgeschleppt, kommen auf den Abschlepphof, müssen da noch 3 Stunden warten, dann kommt ein Mietwagen, der viel zu, viel zu, viel zu klein ist für 2 Menschen und 7 Hunde und trotzdem schaffen wir es, uns da alle reinzuquetschen, ohne dass die Hunde sich alle schreddern, total hecheln und gestresst sind. Es gibt Videos und Fotos, die liegen da und pennen, weil die ein gewisses Stresslevel in ihrem Leben schon kennengelernt haben. Also die wissen einfach, es kann immer mal irgendetwas passieren, was anders ist als normal. Die Menschen werden das schon machen. Ist okay. So, dann hauen wir uns jetzt hier halt hin. Ja, okay, dann brummeln wir vielleicht noch dreimal, während wir uns umgedreht haben, bis wir so liegen, dass der Border Collie zum Beispiel nicht den einen Hound berühren muss, den er nicht ganz so toll findet, aber irgendwie sortiert sich das und dann ist gut. So. Dann hast du halt nicht 7 Hunde, die hechelnd im Auto sitzen und sagen, oh mein Gott, was passiert hier? Wir werden alle sterben, sondern ja. Aber sie hatten immer wieder im Leben auch mal Stress. Und sie hatten auch immer wieder im Leben mal Stress, wo andere vielleicht gesagt hätten, oh mein Gott, der hat jetzt eine Stressfalte. Wie kannst du den in diese Situation bringen? Ja, aber ich bin dabei, ich passe auf, er weiß, er kann sich auf mich verlassen. Und dieses Thema mit dem Sozialpartner ist sowohl für Menschen als auch für Hunde oder Lebewesen extrem wichtig. Ein verlässlicher Sozialpartner in stressigen Situationen ist halt enorm hilfreich. Ne? Alleine die Anwesenheit hilft schon, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, Bindungshormon, Beziehungshormon. Das wiederum ist ein Gegenspieler vom Cortisol, und damit hast du halt schon mal einen guten Ausgleich zum Stress. Und ein Hund, der gelernt hat, auf meinen Menschen kann ich mich verlassen, dem kann ich vertrauen, der weiß schon, was er tut, der wird natürlich auch bei stressigen Situationen, klar hat der noch den Stress, aber er hat auch die Sicherheit, wir kommen da irgendwie gemeinsam durch. So. Und wir, ja, da auch wieder, wir können es halt nicht verhindern. So wie ich in der Situation, wo das Auto liegen geblieben ist, ich war auch mega gestresst im ersten Moment, weil das war so diese ganzen Gedanken, oh Gott, wie viel wird das jetzt wieder kosten? Was, Camp Canis steht an, wo werden wir schlafen, was wird alles passieren und so weiter. Und Maike, mein verlässlicher Sozialpartner, steht so da, ach na ja, guck, die Sonne scheint, wir stehen jetzt nicht im Regen, während wir auf den ADAC warten. Alles andere wird sich schon irgendwie finden. Wir finden eine Lösung. So, dann kann ich doch viel, viel besser wieder runterfahren und den Stress wieder abbauen, als wenn dann noch jemand ist, der damit einsteigt und wir beide in Panik ausbrechen. Also ja, wenn die Menschen das gut können oder auch lernen, für ihren Hund gut da zu sein, auch dann ist wieder der Stress gar nicht mehr so ein krasses Thema, ne?
Und
Ja.
ich, ohne einen verlässlichen Sozialpartner, das Single, sehe eure Story und denke, nein, das kann doch nicht wahr sein. Nächste Woche ist Camp Canis. Wie kommen die denn jetzt dahin? Oh Gott, ich brauche mehr Infos. Und mein Hund so,
Du,
haben wir ein Problem?
doch, du hast auch verlässliche Sozialpartner. Da geht es nicht nur darum, quasi um den wirklichen Partner, ne, sondern du kannst auch Freunde anrufen, was auch immer. Also wir als Menschen dürfen jeden anderen Menschen nutzen, in Anführungsstrichen, um uns beim St bei der Stressbewältigung zu helfen, den wir mögen und dem wir vertrauen. Sei es die beste Freundin, der beste Freund, Familie, Schwester, Bruder, was auch immer. Also wen auch immer wir irgendwo im Leben haben oder eine super duper Verlasskollegin, was auch immer, die können uns natürlich dabei helfen, unseren Stress zu bewältigen. Also wenn wir irgendeinen Kummer und eine Sorge haben, was für uns ja Stress ist, können wir uns an andere Menschen wenden und das halt auch für den Hund. Wenn der Hund jemanden hat, wo er weiß, da habe ich einen sicheren Hafen, da kann ich hin, wenn es mir zu viel wird, ist es natürlich ein enormer Stressbewältigungsfaktor, ne? So.
Ich werde dir gleich zum Abschluss eine Frage stellen, die sich wahrscheinlich innerhalb von 30 Sekunden total leicht beantworten lässt.
Ja, wer weiß. Oder meine Verbindung wird ganz schlecht plötzlich, wer
Genau.
weiß.
Vorher aber nochmal es ist gar keine steile These, sondern eine Vermutung oder eine Tatsache. Ich denke, es ist eine Tatsache, dass man Stress nicht mit Angst verwechseln sollte. Also Stress ist nicht immer gleichgesetzt Angst. Und ich glaube, das haben viele nicht so auf dem Schirm, dass ein Hund, der Stress hat oder empfindet in der Situation, nicht zwingend auch Angst haben muss. Das kann einhergehen oder Angst bedingt Stress, aber umgekehrt ist es nicht der Fall. Also Stress ist nicht immer gleich Angst. Da habe ich doch recht, oder?
Natürlich.
Genau, da
Ja.
macht es das vielleicht
Na, also
wieder.
Angst ist immer Stress, aber Stress ist
Ja,
nicht immer Angst.
genau. Genau. Und dann, bevor die Super-Duper-Frage kommt, noch die vorgeschaltete eine Frage zum Thema, wie hole ich den Hund aus der Stresssituation raus? Ich fange mal an, mal gucken, ob ich damit so recht habe. Also das ist natürlich auch wieder von Hund zu Hund unterschiedlich und auch abhängig davon, in welcher Situation ich mich befinde und auch welche Beziehung ich zu dem Hund habe und was der Hund mag und was für ihn hilft. Das erklärt sich aus der Beziehung oder aus der Erfahrung des Zusammenlebens. Könnte mir vorstellen, dass eine Hand halten, also den Hund irgendwie berühren, also jetzt nicht streicheln und wenn dann nur sehr ruhig, also nicht dieses Wuschel, 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 das noch hochfährt, sondern vielleicht eine Hand an die Flanke legen oder vorne aufs Herz legen oder einfach nur auf den Rippen liegen lassen und bei sich halten. Manche Hunde empfinden den Platz zwischen den Beinen als sehr sicheren Platz. Andere Hunde kann man einfach, also Matteo lasse ich dann einfach stehen, weil der das nicht als positiv empfindet, noch nicht zumindest. Also das könnte ich mir vorstellen, bewegen, wenn es möglich ist, also ruhig irgendwie spazieren gehen und aus der Situation heraus bewegen und den Hund halt bewegen, das könnte ich mir vorstellen. Da könnte man dann mal ein Warm-up machen, das ist noch viel zu selten gesehen bei Camp Canis. Und Warm-up ist nicht, dass der Hund im Eustress permanent hoch. Das ist ja, ich glaube, das war früher so ein Gerücht, glaube ich, unter Maschern, aber muss auch nicht stimmen, dass ich mal irgendwo am Ohr vorbeifliegen habe hören, dass sie gesagt haben, die Hunde, die so hochfrequentig in den Leinen hängen und bellen, die wärmen sich halt auch auf. Wo ich denke, ah ja, wow, okay, da hältst du
Naja.
genauso viel von wie ich von der Aussage. Genau, also Warm-up mit dem Hund machen, das wären so Ideen, die ich hätte. Zum Stress. Ich weiß gar nicht bei vielen Hunden, ob das so nützt, mit denen zu sprechen oder ob ich das dann noch also je nachdem auch wieder, wie ich, was ich für eine Beziehung zu dem Hund habe. Bei manchen
Wie du
könnte
selber
das, glaube
sprichst.
ich, wenn ich den voll quatsche, könnte das noch so, ah ja, komm, die hat auch Stress, ne? Was redet die so viel? Was ist denn hier auf einmal los? Könnte das das Ganze noch potenzieren? Ansonsten da gerne auch einfach mal die Klappe halten und das Ganze aushalten und selber nicht in Stress geraten und denken so, oh Gott, mein Hund hat jetzt, sondern alles cool. Also die Situation als wirklich, du, es ist alles hier total normal und es gibt gar keinen Grund, sich aufzuregen. Das wären so meine Ideen, mit Stress umzugehen.
Ja.
Okay.
Ja.
Das ist Lektion
Ja.
5, da bin ich noch nicht.
Bewegung kommt drauf an, also das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne, individuell, von Hund zu Hund verschieden. Es gibt Hunde, denen hilft Bewegung sehr. Es gibt Hunde, die können sich über Bewegung in Stress hineinlaufen. Ne, also Matteo zum Beispiel, wenn der immer mehr laufen würde, dann würdest du ja auch irgendwann mal sagen, so, okay, jetzt mal, ne, Despacito, leg dich mal hin. Mach mal Pause, weil er sich da so reinlaufen kann. Aber ein Hund, der jetzt eine bestimmte Situation als stressig empfindet, wenn ihr dann sagt, ja, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal 500 Meter in irgendeine andere Richtung, ein bisschen wieder weg, wo er schnüffeln kann, wo er sich halt langsam bewegen kann und dann wieder hin in die Situation und dann wieder raus. Also dieses Pendeln kann da halt sehr helfen, ne, dass der Hund da so ein bisschen runterfahren kann. Ruhige Bewegung auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch Hunde, wenn auch da kommt es wieder auf die Stresssituation drauf an. Aber das ist halt nicht Camp Canis, wenn, weiß ich nicht, wenn meine Hunde sich mal 2 Stunden sehr zusammenreißen müssen, weil sie bei mir im Training mitarbeiten, was auch immer, und ich gehe danach joggen, dann ist es halt keine ruhige, langsame Bewegung, aber es ist trotzdem Stressabbau. Na, es ist trotzdem, wird wieder für ein Gleichgewicht im Körper gesorgt von den ganzen Hormonen und Neurotransmittern. Bei Camp Canis kann durchaus auch sich gemeinsam mit dem Hund ins Gras setzen, dass er sich anlehnen kann, wenn er möchte, dass er Kontakt liegen kann, wenn er will, Hand auflegen, was du gesagt hast, auf jeden Fall auch. Das kann alles schon echt helfen.
So, ja, und dann natürlich
Ja.
Knabberkiste, ne? So kauen, das
Kauen.
entstresst doch auch.
Kauartikel sind
Genau, da
super.
freut sich
Ja.
Jessica. Ja,
Nein, Kauartikel sind
ist
tatsächlich
tatsächlich
super,
so.
ne? Kauen ist wirklich beruhigend. Die Frage ist halt, in welchem Stresslevel befindet sich der Hund? Ist es ein Level, wo er sagt, ja, das kann ich noch machen, dann hilft es. Ist er schon so hochgefahren, sei es jetzt positiv oder negativ, dass er nichts mehr mag, dann ist es halt auch so. Dann ist Bewegung vielleicht tatsächlich wirklich sinnvoller. Und spätestens auf der Strecke ist ja auch Bewegung dann. Also spätestens da wird der Stress abgebaut und ganz viele Glückshormone ausgeschüttet und die wirken dann dagegen. Ja, genau. Ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken und jetzt ist er entschwunden. Wie auch
Geht mir
immer.
leider auch so. Ich hatte ja
Vielleicht
diese
kommt er
super
wieder.
Frage, die habe ich jetzt auch vergessen, verdammt.
Toll.
Oh.
30 Sekunden. Warte mal, ich denke mal noch ganz. Leute, ihr hört jetzt, können wir hier so Jeopardy-Musik einspielen? Dim, 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 dim,
Natürlich.
während wir nachdenken, ne? So, wir brauchen so Knöpfe,
Ja,
die wir drücken
auf
können, die
jeden
dann das
Fall. Wenn
einfach so
wir
machen,
groß sind mit
während
dem
wir
Podcast,
denken.
dann haben wir Mischpult und so Jingles.
Wer noch Fragen hat, kann ja fragen.
Ich hätte eine
Das
Frage
ist,
gehabt,
ja.
da hätte es wahrscheinlich gar keine Antwort drauf gegeben. Also so aus Hundetrainer-Sicht keine, wo man sagt, ja, das ist hier mit einem Satz beantwortet, aber sie fällt mir einfach nicht
Ah,
mehr ein.
mir ist meins wieder eingefallen,
Ach, cool.
bei Angst.
Ja.
Wenn die Stressursache quasi Angst beim Hund ist oder auch sehr große Unsicherheit, ne? Auch da ist ja wieder Unsicherheit und Angst ist auch nicht zwingend das Gleiche. Dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv, den Hund immer flüchten zu lassen. Also so, das habe ich auch beim Geschirrcheck immer mal oder am Check-in, wo die Leute den Hund quasi wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Luftballon um sich rumkreiseln lassen,
Ja.
weil der da maximale Anspannung an der Leine hat. Und es würde dem Hund sehr, sehr, sehr helfen. Er könnte in dem Moment nicht fliehen, in Anführungsstrichen, weil er kann ja nicht wirklich fliehen, weil die Leine dran ist. Aber Flucht ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Jedes Mal, wenn der Hund dem entkommt, was in ihm gerade die Furcht ausgelöst hat, schüttet der Körper danach, weil er ist ja entkommen, Glückshormone aus. Das heißt, der Hund wird es immer wieder sein Heil in der Flucht suchen. Kann dadurch aber nicht lernen, ah, okay, die Situation ist ja gar nicht so dramatisch. Ah, okay, wir schaffen das ja und wir überleben das ja. Ach so, Ja, also da würde ich dann die Bewegung tatsächlich eher unterbinden, um in der Folge natürlich nicht innerhalb von 2 Minuten, ne, sondern Event für Event, Situation für Situation, kann der Hund dann natürlich lernen, da durchzukommen und dann weniger Stress zu haben, auch in Zukunft, ne? Ja.
Ja, das habe ich ja bei Matteo. Seine einzige Lösung für alle seine Probleme, und das, die haben ja immer was mit Angst zu tun, ist, sich da raustraben. Und da ist mein Job, das zu unterbinden. Das ist relativ schwierig, weil ich ja so gerne so, wir gehen spazieren und ohne Leine und ich muss mich um nichts kümmern und juhu. Und dann, ach, da kommt einer und mal kommt er mit und mal macht da irgendwie einen Bogen. Und natürlich habe ich keine Schleppleine mehr dran, weil ich super froh bin, dass ich den Kram nicht mehr brauche. Für mich
Ja.
gefühlt so. Aber ja, wenn ich schaffe, dann leine ich ihn an und sage, okay, wir müssen da zusammen durch oder locke ihn so lange. Man kennt uns jetzt hier inzwischen, dass da ganz viele Leute dann schon warten. Ach, da kommt die wieder, das dauert, und sich dann so als Trainingsobjekt darstellen oder zur Verfügung stellen. Aber das ist tatsächlich bei ihm so, das ist total fies, weil man denkt, wenn man so nicht so viel Ahnung hat und sich damit nicht so auseinandersetzt und das vielleicht auch noch nicht hatte, dann denkt man, naja, der muss ja den Stress abbauen übers Laufen. Und da habe ich auch am Anfang, okay, lass ihn, das kannst du ihm jetzt nicht nehmen. Und dann so, nee, das musst du ihm nehmen. Das musst du ihm nehmen, du musst ihn bewegungstechnisch echt eingrenzen. Und das fühlt sich erstmal ziemlich falsch an. Weil man denkt so, okay, was soll er denn jetzt machen? Alternativverhalten ist stehen. So, ne, ja, klar, er muss lernen, aushalten in der Situation, zu merken, wow, ich sterbe gar nicht, das ist ja krass. Und heute sterbe ich schon wieder nicht und jetzt bin ich schon wieder nicht gestorben. Das macht man dann, ich mache es ja jetzt auch schon ein Jahr. Aber das ist am Anfang, denkt man so, ja, der muss ja, wie soll er den Stress abbauen? Ja, weil im Stehen oder gar nicht erst aufbauen, weiß ich nicht, was da so tatsächlich im Körper passiert, aber ich musste ihm diese Bewegung tatsächlich nehmen. Manchmal gebe ich sie ihm dann, also ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber denke ich so, als Belohnung darf er dann jetzt, also früher schon wieder loslaufen, oder wenn der Typ vorbei ist oder die Gefahr, wenn wir dran vorbei sind, dass ich sage, okay, dann kannst du, wenn du willst, kannst du jetzt laufen, das macht er dann ganz oft schon nicht mehr oder schnüffelt dann schon manchmal hinterher, wo ich denke, juhu, so, aber das ist tatsächlich, und mit diesem, beim Stressabbau, was man machen kann, mit diesem Bewegen, da meinte ich jetzt gar nicht, dass ich mit dem Hund losrenne, sondern dass ich so ganz ruhige Runden drehe, also ich hatte da eher so ein, wie nennt es dieses ganz bewusste Spazierengehen so im Kopf? So unter dem Motto, hier ist gar nichts los und wir schlendern jetzt hier einfach mal so rum, weil wir es können. So.
Ja, genau. Also bei
Genau.
Camp Canis würde ich dann halt auch so, was weiß ich, zum Beispiel über den Parkplatz mal schlendern,
Genau.
wenn da gerade nicht so viel los ist. Oder wir haben ja ganz oft Natur drumherum, wo man auch mal so ein bisschen rumschlendern kann, dass der Hund halt einfach nur schnüffeln kann, sich lösen kann. Also es ist ja schon alles sehr hilfreich beim Stressabbau. Und die 30-Sekunden-Frage ist weg.
Nein, sie ist jetzt gerade wieder da. Und zwar, vielleicht kannst du so ganz kurz in ein, zwei, drei Sätzen mal skizzieren, wie mache ich mich denn zu einem absolut zuverlässigen Partner für meinen Hund? Das ist doch ganz schnell beantwortet, oder?
Das ist super schnell beantwortet.
Na dann, hau
Nicht.
raus. Ich spiele schon mal
Warte,
das
meine
Abschlusslied
Verbindung
ein.
bricht gerade ab. Moment. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, immer wieder gemeinsam mit dem Hund Situationen zu meistern. Ne? Sei es Situationen, wo der Hund noch gar nicht wusste, dass die komisch sind oder wie auch immer. Ne? Im Alltag. Immer wenn der Hund unsicher ist, dann zu sagen, ja komm, ich helfe dir, ich bin da, wir gehen da schon durch, anstatt zu sagen, oh mein Gott, du gruselst dich, dann grusel ich mich jetzt mit und wir gehen jetzt beide hier ganz schnell weg. So, das ist halt nicht so zuverlässig und nicht so hilfreich, weil dann nimmt er euch natürlich wahr als jemanden, der sich mitgruselt und einfach mitflieht. Ja, ansonsten geht es da aber schon sehr viel, das ist wirklich nicht in 30 Sekunden zu
Nein,
beantworten.
natürlich nicht.
Es geht ja ganz viel in Beziehungsarbeit. Wie stelle ich mich zu Hause auch mit meinem Hund dar? Lernt er mich als jemanden kennen, der auch mal Entscheidungen trifft und der nicht nur quasi dem Hund jegliche Entscheidung überlässt, was oft nett gemeint ist, was aber halt dazu führt, dass der Hund vielleicht auch Entscheidungen treffen muss, die er gar nicht treffen wollen würde, wenn er die Wahl hätte, wo er vielleicht auch mal froh wäre zu sagen, oh Gott, zum Glück entscheidet das mal jemand für mich. Ich will diese Verantwortung gar nicht. Das heißt, wo kann ich Verantwortung übernehmen für meinen Hund und ihm da auch wirklich helfen und Entscheidungen treffen und ja, mich auch so darstellen, als wäre ich ein guter Sozialpartner. Und das Wort Führer ist in diesem Zusammenhang sehr, 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 sehr unbeliebt, ne? Hundeführer oder dem Hund ein gute Führungskompetenzen haben für den Hund und so weiter. Ich vergleiche es halt gerne mit einem Reiseführer und den Vergleich magst du ja vielleicht auch so durch deine Vergangenheit. Wenn ich das Gefühl habe, der Reiseführer guckt die ganze Zeit nach, ob ich vielleicht weiß, wo es lang geht, ist übelst unsicher, schaut sich die ganze Zeit nach mir um, dann fühle ich mich nicht allzu sicher im Vergleich zu, der geht da seinen Weg und selbst wenn er gar nicht weiß, wo lang, Aber er sagt, ja, wir müssen jetzt hier lang und na, dann folge ich dem doch auch total gerne und bin einfach mal froh, dass jemand sich da auskennt, dass jemand weiß, wo es lang geht, dass ich mich nicht drum kümmern muss, wo wir am Abend irgendwie sein werden. Der wird es schon machen. So. Und ja, sei ein guter Reiseführer für deinen Hund durchs Leben des Hundes. Das ist so das Bild, was ich ganz gerne
Ja,
mag.
das ist ein schönes Bild. Und ich muss gerade so lachen, weil ich habe ja mal als Reiseleitung gearbeitet und da ist mir gerade eine Geschichte eingefallen in Griechenland. Das war so witzig, Entschuldigung. In
Ja.
Griechenland war ich, da war ich, glaube ich, das erste Jahr, dass ich aus der Reiseleitung raus ins Büro gewechselt bin. Das war ein Riesenaufstieg und war Chefassistenz. Und es gibt immer so Expedientengruppen. Das heißt, wir laden die Reisebüromitarbeiter ein, gratis, dass sie so eine Woche sich so die wichtigsten Hotels angucken und so, und dass sie da ein bisschen mehr Kompetenz bekommen und dann auch besser beraten können in Deutschland, zu sagen, das Hotel ist genau das, was sie suchen. Ich war selber dort und habe das und das kennengelernt. Und dann sollte ich diese Expedientengruppe leiten und war auf der Chalkidiki. Das ist unterhalb von Thessaloniki, das sind drei Halbinseln. Und ich kannte die erste ganz gut, weil ich da selber gewohnt und da auch gearbeitet habe. Das Büro von uns war auf der ersten Halbinsel. Die zweite ging so, da war ich auch schon ab und zu mal unterwegs. Die dritte kannte ich so gar nicht. Und wir waren dann am Tag 5 auf der dritten Halbinsel. Und ich habe vorher die Reiseleitung, die dort gearbeitet hat, ich so, hey, das und das Hotel, weil da gab es ein Hotel, da mussten unsere Gäste vom Flughafen entweder gleich mit dem kleinen Bus hinfahren oder mit dem großen Bus bis zu einer Kreuzung und dann in einen kleinen umsteigen, weil die Straße so eng war, dass der große Bus da nicht wenden konnte. So, und oder man hatte Busfahrer, die sagen, ich kann mit dem großen Bus, ich fahre da rückwärts rein, habe ich kein Ding mit. So, das musste man immer so ein bisschen gucken. Und wir hatten mit der Expedientengruppe einen großen Bus. Und es war aber natürlich Griechenland, schönes Wetter. Und wir haben gesagt, wir gehen den Weg. Und ich wusste nicht, wie dieses Hotel aussieht. Und bin dann da vorbei und da meinten die, und so wirklich so sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit und latscht da so sehr selbstbewusst lang und dachte so, wo ist dieses Hotel, wo ist dieses Hotel, welches von diesen Hotels ist es denn jetzt? Und dann meinte die eigentlich, ich meine, da stand dran, aber ich habe es nicht gesehen, meinte, war das nicht unser Hotel? Ich so, nee, wir müssen hier noch weiter und die ganze Gruppe ist mit mir an dem Hotel, wo ganz groß stand, weiß ich, Hotel Akropolis und ich so, nee, wir müssen noch weiter, das Hotel, sind einfach hinter mir her, weil ich so überzeugt aufgetreten bin, dass wir dann noch den ganzen Weg bei 30 Grad lang gelatscht und dann den ganzen Bums wieder zurück
Wieder
muss, wo ich
zurück.
sage, ach nee, ich glaube, das war's doch. So,
Also,
also genau, das
Führungskompetenzen kannst du.
auf jeden Fall. Ich kann mich auch wahnsinnig gut entschuldigen. War sehr peinlich, genau.
Ja.
Was ich noch anmerken kann zum Thema Matteo, da hatte ich auch eine nette Geschichte, da hat über irgendeinen Kontakt durfte ich mit einer Frau telefonieren, die auch einen Hund aus dem Tierschutz hat. Jetzt schon, ich glaube, seit 2 Jahren ist der da. Auch ein Pflegehund, der dann bleiben durfte, auch ein Angsthund. Und die hat gesagt, sie würde so gerne mal mit dem kuscheln und der will das alles nicht. Und was ich denn mache? Und ich sage, ja, nicht kuscheln. Also Matteo hat da auch keinen Bock zu. Und ich bin Gott sei Dank jetzt auch nicht so der Riesenkuschler. So, deswegen fehlt mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann hat sie so erzählt, wie das so ist. Und sie meinte, ja, der frisst auch nur auf seiner Decke. Also wir müssen den Napf auf seinen Platz stellen, sonst frisst er das nicht. Ich habe das versucht, weiter wegzustellen, er hat dann wirklich 2 Tage nichts gefressen. Und wenn der ins Wohnzimmer kommt, der liegt, hat seinen Schlafplatz unterhalb der Treppe, also jetzt nicht so Harry Potter-mäßig weggesperrt, sondern das hat er sich quasi selber ausgesucht. Und dann haben sie ihm da alles eingerichtet und da wird er auch gefüttert. Und wenn er mal im Garten ist oder im Wohnzimmer liegt, dann liegt er da nur zitternd. Und wenn er mal im Garten ist, dann guckt er immer die Terrassentür und sobald die aufgeht, rennt er wieder zurück. Beim Spaziergang ist es dann aber auch ab und zu mal so, dass er nach vorne geht bei anderen Hunden oder manchmal auch so stehen bleibt und dann denkt sie, ah, es gefällt ihm nicht und dann gehen die halt woanders lang und so. Und ich habe ja gesagt, ich bin noch keine Hundetrainerin, aber so ein bisschen Erfahrung bringe ich ja aufgrund, ich mache ja wahnsinnig viele Seminare und Workshops mit, weil ich das so unfassbar spannend alles finde und habe ja jetzt nur Matteo seit einem Jahr und hatte vorher auch schon mal einen Angsthund und habe dann so der Frau gesagt, weil ich so, naja, da hat er sicher, also das läuft ja ganz gut nach seinen Regeln, oder? Und das war für sie natürlich so erstmal so, oh, wir tun doch, sie war total nett und hat sich auch tausendmal bedankt danach. Und für mich war das so auch natürlich ein schönes Gefühl, dass ich da jetzt helfen konnte und dass sie das mal aus einer anderen Sicht sieht. Also will sagen, was du ja auch schon angedeutet hast, dass wenn der Hund irgendwie da irgendwas vermeidet, dann helfe ich dem 0, gar nicht. Wenn ich sage, okay, dann bringe ich dir das und dann mache ich das so und dann lasse ich dich da und so weiter und so fort, sondern dann immer zu sagen, nee, komm raus da, weil das ist, glaube ich, selbst wenn man denkt, dem Hund geht es da gut, ist es, glaube ich, nicht so, weil der in seiner Angst bleibt und sich dann da so einrichtet und dann noch jemand an der Seite hat, wo er denkt, ja super, der kann mir jetzt auch nichts geben, weil alles, was ich hier fordere, wird dann gemacht nach meinen Wünschen, aber ich will das gar nicht fordern, weil ich kenne mich hier eigentlich auch gar nicht aus und Ich will hier keine Regeln. Also es gibt ja nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es da Statistiken gibt, wie viele Hunde wirklich als, sich als Rudelführer eignen. Ich denke, es sind nicht wahnsinnig viel mehr als 50%, vielleicht deutlich weniger, die wirklich sagen, ich übernehme Führung und ich kämpfe da auch drum und so eine Angst und schon mal gerade gar nicht. Und dann hat er noch jemanden, der sagt, okay, was willst du denn jetzt? Du willst nicht da lang, gut, dann gehen wir da nicht lang. Du willst Tier fressen, gut, dann bringe ich dir das hierher. Das gibt ihm keine Sicherheit, glaube ich. Und die meint dann, oh, okay, ich ändere das sofort. Ich so, nee, das machst du nicht, weil das ist auch super
Zack.
unfair, genau.
Ja,
Wenn du jetzt
von
sagst,
heute auf morgen.
ab jetzt liegt der jeden Abend im Wohnzimmer und Futter und so weiter. Aber sie hat dann ein paar Tage später, hat sie gesagt, er frisst jetzt von der Decke. Also sie haben das wirklich erstmal 10 Zentimeter weit weg. Und ich gesagt, das ist ja keine Katze, der wird nicht verhungern. Also er wird da schon irgendwann rangehen. Und wenn der mal eine Woche nicht frisst, also es ist lang, aber das wird er überleben. Hauptsache er trinkt. So. Und das war, ich weiß nicht, Stunden, Tage, ein, zwei Tage und so, jetzt frisst er halt weiter weg von der Decke und da hat sie gesagt, na gut, dann nehme ich den mal ins Wohnzimmer und dann liegt er halt zitternd. Ich sage, dann mach was mit ihm, dann lass ihn da nicht zitternd liegen. Das ist ja auch eine blöde Situation für den, sondern dann mach irgendwas Cooles im Wohnzimmer und dann darf er wieder gehen und dann machst du es 11 Minuten und dann machst du es 15 Minuten, dann machst du es 20 Minuten und irgendwann liegt er ganz normal im Wohnzimmer so. Und die war dann ganz dankbar. Also das war sehr witzig, vor allen Dingen auch für mich, wo ich dann für mich gesehen habe, ah ja, so viel mache ich jetzt gar nicht so falsch mit dem Matteo. Und das ist anstrengend und das ist blöd. Und man kommt wieder in Situationen, wo man denkt, ja, die gucken mich hier gerade ganz komisch an, weil ich mit dem Hund zitternd an der Ampel stehe und den gar nicht beachte, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann ihn nicht ranholen, das hilft ihm nicht. Anfassen hilft nicht, zwischen den Beinen hilft ihm nicht, der will jetzt einfach da stehen und zittern, dann lasse ich ihn halt. Aber der Schwanz ist nicht mehr mit Schwanzspitze an der Nase, sondern der ist jetzt flach hinten am Hintern. Das ist schon mal ein Vorteil und so. Genau, aber das ist eben auch das, wenn ich ihn da lassen würde, wo er bleiben möchte, dann würde er nie was lernen. Und da muss
Und
man
auch
dann.
das Zittern ist nicht zwingend immer, also weil die Leute auch ganz oft das so sehr, sehr, sehr negativ bewerten. Aber nicht jedes Zittern ist unfassbar schlecht. Also Zittern ist vom Körper auch ganz oft einfach nur in Anführungsstrichen ein Coping-Mechanismus, also eine Bewältigungsstrategie. Über das Zittern, da bin ich wieder, also da bräuchten wir jetzt einen richtigen, ordentlichen Biologen oder was auch immer. Ich bin mit den ganzen Neurotransmittern, Hormonen nicht so super firm, alles mal gelesen, aber es ist nicht so da. Na, aber über das Zittern werden halt einfach Sachen im Körper angeregt, abgebaut, getan und gemacht, damit das Lebewesen dann am Ende besser wieder damit klarkommen kann. Und Zittern kann aber natürlich auch freudige Erregung sein. Also auch wenn ich frisch verliebt oder vor der neuen Arbeitsstelle, also etwas, was neu ist und was ich nicht gut einschätzen kann und wo ich nicht genau weiß, was mich erwartet, kann das manchmal dazu führen, dass du so da, also ich weiß nicht, ob du das so kennst von so ganz krassen Situationen, wo du so denkst, oh mein Gott, was passiert jetzt, ne? So ein leichtes Zittern durch den Körper. Und trotzdem würde ich nicht sagen, ich hätte es nicht tun dürfen oder was auch immer. Also es ist so dieses, ich komme doch damit klar, der Körper macht das schon. Und so ist es halt auch mit diesen Hunden. Sie kriegen das schon hin und immer so ein ganz kleines Stückchen raus aus der Komfortzone schubsen, ein kleines bisschen in die Lernzone hinein und dann, aha, okay, dann wird die Komfortzone größer, Stück für Stück und gut ist, ne? Ja.
Das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr dafür. Ich fand das super spannend und es ist immer wieder eine große Freude, sich so mit jemandem zu unterhalten, der da auch so viel Kompetenz hat, wo ich mal denke, oh, ich will das auch alles können. Also großes Kompliment, großes Dankeschön dafür. Und ich hoffe, denke, wir können festhalten, dass Kemkanis, also das ist so das, was ich mitnehme, Kemkanis tatsächlich noch ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Hindernislauf, sondern auch wirklich ein gutes Trainingsgelände für sich und seinen Hund. Abgesehen von den Rutschen und Wippen und Wasserhindernissen und Supports und Bällebädern und was auch immer wir da noch alles anbieten. Also das Ganze drumrum da tatsächlich auch genutzt werden kann, darf, sollte, um mit seinem Hund an eben genau solchen Sachen zu wachsen und da noch ein besseres Team zu sein. Das nehme ich auf jeden Fall mit, dass
Ja,
wir
auf
da
jeden
vielleicht
Fall.
auch redaktionell da so mal ein bisschen mehr drauf hinweisen und das mit diesem Hund, der sich zu dem Chip-Lesegerät beugt und so, das finde ich großartig, weil gerade so für diejenigen, die sagen, ich habe mit meinen Hunden, die können Sitz, die können Platz, die können pengen, die können bleib, die können Männchen, die können Dreh, die können die Wand hochlaufen und so, das ist doch mal cool zu üben. So, also ich
Ja, auf
möchte
jeden
bitte den
Fall.
ersten Hund, der von selber sich ein Zuggeschirr anziehen kann, dann möchte ich nur noch Hunde sehen, die sich dem Chip-Lesegerät entgegenbeugen und Maria völlig erstaunt, also unsere Tierärztin da völlig erstaunt hinterlassen und so. Das sind doch mal coole Geschichten, wo man mal rangehen kann. Und dann eben auch mit der Fernbedienung oder sowas. Es ist so einfach und man kommt nicht drauf. Ne? Ja. Vielen, vielen Dank, Sandra.
Sehr,
Echt
sehr
toll.
gerne.
Danke,
Danke
danke,
für die
danke, danke, danke.
Einladung.
Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir mit all deinen Folgen, die jetzt bis hierhin noch rauskommen oder die du noch aufnimmst für deinen Podcast, Post und Personality, dann viel Erfolg. Und Leute, abonniert den Kanal.
Dankeschön.
Wenn ihr von 0 auf 100 seid, dann seid ihr schon ganz genau richtig. Und wenn nicht,
Genau.
dann wechselt jetzt zu Post und Personality. Es lohnt sich, wie ihr hier gerade feststellen konntet.
Yippie. Ja, danke
Danke
schön.
dir.
Schönen Abend.
Und euch eine tolle Woche oder zwei, bis wir uns wiederhören. In
Tschüss.
diesem Sinne, tschüssi.